Also ich kenne mich überhaupt nicht mit Hardware aus, deswegen mögen mir die Hardware-Freaks unter unseren Hörern und Hörerinnen meine Unkenntnis verzeihen.
Deine Schotterei, also, hätte ich jetzt fast gesagt.
Also die Tasten auf dem Amiga damals.
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach: War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro Boys. Ich bin Markus.
Und ich bin Tobi. Hallo Markus.
Hallo Tobi. Ich bin hier alleine. Das ist ja schön.
Das stimmt. Und du hast es so schwungvoll und melodisch gesagt. Retro Boys.
Das mache ich doch immer.
Ja, da sind wir. Eure Lieblingsamigos sind wieder da. Oh. Zu zweit im Podcast. Du hast es schon gesagt. Aber wir besprechen keine Amiga-Zeitschrift.
Ja, aber es ist irgendwie schon eine Amiga-Sprechstunde und es ist irgendwie auch eine halbwegs besondere Folge aus mehreren Gründen. Wir haben uns vor einiger Zeit mal verabredet, um eine Folge aufzunehmen über das Thema, über das wir heute sprechen, und haben dann festgestellt, warte mal, die Spieleliste ist ja noch gar nicht komplett veröffentlicht worden. Du erinnerst dich?
Ich erinnere mich, und das ist auch der Punkt, worin sich die Folge trotzdem einer Amiga-Magazin-Besprechung ähnelt, denn in den Zeitschriften, die wir uns so angucken, sind ja häufig Spiele drin, die wir gar nicht kennen.
Ja.
Und das können wir schon mal vorwegnehmen. In dem Spiele-Line-Up, das wir heute vorstellen werden, sind auch zwei, drei Spiele, die wir noch gar nicht gehört haben.
Ja, das stimmt. Aber bevor wir verraten, was es ist, falls ihr das Thumbnail nicht gelesen haben solltet, die Folge ist noch aus einem anderen Grund besonders, denn nachdem ich ja letztes Mal über das Neo Geo AES Plus gesprochen habe und das so ein bisschen in Gedenken, sage ich jetzt mal, an unsere Gespräche, also Tobi, an deine und meine Gespräche über den A500 Mini, sprechen wir heute über The A1200 und das machen wir ja jetzt ganz ähnlich, wie ich letzte Woche über das Neo Geo gesprochen habe.
Genau, der Unterschied zu unseren Besprechungen über den A500 Mini: sitzen wir nicht im Auto diesmal, sondern in der warmen Stube.
Ja.
Haben es uns gemütlich gemacht und außerdem die Spritpreise und so, das kann sich ja kein Mensch mehr leisten.
Das stimmt leider.
Insofern haben wir das Auto stehen lassen. Aber wir sind natürlich nicht weniger gehypt, naja, ein bisschen vielleicht schon, aber trotzdem gespannt auf dieses neue Gerät, das da von Retro Games demnächst erscheinen wird. Ursprünglich sollte es ja im Sommer kommen, jetzt haben sie es gerade verschoben auf den Winter. Ich glaube, du müsstest genau auf dem Schirm haben, wann das sein wird, nehme ich an.
Ja, genau, das sollte ursprünglich mal erscheinen am 16. Juni und das wurde jetzt auf Anfang Dezember, genauer auf den 4. Dezember verschoben. Und das alles zusammen, also dass sie das komplette Spiele-Line-Up immerhin bekannt gegeben haben und die Tatsache, dass sich das Ding jetzt nochmal verschiebt, und weil du nicht so richtig Bock hattest auf eine Tagebuchfolge, haben wir uns gedacht, reden wir doch über den A1200 Mini, wollte ich gerade sagen. Aber ist ja gar kein Mini, ist ja ein Full-Size.
Genau, Maxi heißt er trotzdem nicht, er heißt nur der A1200. Ja, genau, ich hatte keinen Bock auf Tagebuch. Ich bin ganz froh, dass du dann mit dieser Meldung um die Ecke kamst und so kann ich mir das noch ein bisschen aufsparen. The A1200. Mit dem 1200er haben wir so ganz originär gar keine Erfahrung. Wir beide hatten ja damals in der guten alten Zeit ein Amiga 500 mit Speicherweiterung zwar, aber AGA-Modus war tatsächlich noch weit entfernt von uns. Da haben wir immer so ein bisschen neidisch rübergeschielt, ob der AGA-Modus, zumindest was das Spiele-Line-Up der vorinstallierten Spiele betrifft, überhaupt relevant ist in dem Zusammenhang. Wird sich noch zeigen im Laufe der Folge, denke ich.
Mhm.
Aber das kann man ja schon mal sagen, das war ja so das große Novum beziehungsweise vielleicht auch der Kaufgrund, warum der ein oder andere dann doch nochmal auf den 1200er umgesattet ist, damals, ne? Wenn er noch keinen 500er gehabt hat.
Und wo du gerade von damals sprichst, lass uns doch mal anders als wir es damals beim A500 Mini gemacht haben. Lass uns doch einfach mal gucken, so eine kleine Geschichtsstunde. Ich fand das nämlich ganz schön, über das Neo Geo und dessen Entstehung zu erfahren, zu recherchieren, ein bisschen was weiterzugeben. Man lernt ja auch dabei. Wie war denn das beim 1200er damals? Der ist ja im Oktober 92 erschienen. Das war weit nach dem Amiga 500. Der ist 1987 erschienen. Im selben Jahr, also 1992, in dem auch der 1200er erschienen ist, ist Anfang des Jahres im März noch der A600 erschienen. Das war eine kompaktere Variante und ein Nachfolger oder sollte ein Nachfolger des 500 sein, ist aber ziemlich gefloppt. Kennst du irgendwen, der einen 600er hatte?
Nee, ich glaube nicht. Kann ich mich nicht dran erinnern. Also ich kann mich an das Gerät natürlich erinnern, weil der so schön kompakt war und deutlich kleiner als der 500er. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Aber ich glaube, ich kannte niemanden. Leider war es ja auch nicht so eine tolle Kiste. Vielleicht hat es daran gelegen. Aber so vom Formfaktor hat mir der immer sehr, sehr gut gefallen. Kanntest du jemanden?
Ja, darum frage ich nämlich tatsächlich, weil ich kannte wirklich jemanden. Sven, Grüße gehen raus, aus meiner Klasse damals. Der hatte einen 600er. Und ja, ich habe gerade gesagt, der ist gefloppt. Und das hatte dann auch wohl den Grund, weil der hat ganz oft Probleme gehabt mit Games, die bei uns auf unseren 500ern, also in meiner Klasse damals, da hatten fast alle 500er. Und die Spiele liefen bei uns ohne Probleme. Er hatte aber doch öfter mal Games, die bei ihm nicht liefen.
Hm. Ja, blöd. Das ging dann wohl einigen so. Und ja, man hat sich daraufhin dann auf ein leistungsfähigeres Gerät fokussiert bei Commodore. Und zwar hat man sich entschieden, die Technik des gleichzeitig entwickelten High-End-Amigas, also dem 4000er, ein bisschen zu vereinfachen und in ein neues, schlankes Gehäuse zu packen. Also das 1200er Gehäuse, so wie wir es heute kennen. Mhm. Und das eigentliche Ziel war der Einsatz von dem neuen AGA-Chip, den ich gerade schon erwähnt habe, dieser Grafik-Chipsatz, der nämlich ursprünglich für den A4000er entwickelt worden ist und der sehr, sehr leistungsfähig gewesen ist. Und dazu hat man noch einen kostengünstigen Prozessor reingepackt, 32-Bit-Modell von Motorola. Und fertig war das High-End-Budget-Modell. Und das Gehäuse, was wir da kennen, das lehnte sich dann eher wieder an den 500er an, war also wieder ein bisschen größer als der 600er und hatte auch wieder ein 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk, so wie wir das vom 500er gewohnt waren. Neu allerdings waren so ein paar Schnittstellen, ein paar Steckplätze. Es gab einen PCMCIA-Steckplatz für Speicherkarten oder es gab einen SCSI-Adapter, EDE-Controller für optionale interne Festplatten. Und es gab ein neues Betriebssystem, also eine neue Kickstart-Version. Das war dann das Amiga OS 3.0 für diese erweiterten Grafikfähigkeiten. Und ab 1993 diente der 1200er bzw. die Hardware dann sogar als Basis für das Amiga CD 32, was rausgekommen ist.
Ja, das war ja im Prinzip ein 1200er, nur halt ohne Tastatur, ohne Maus, dafür aber mit CD-ROM-Laufwerk.
Ja, das war mir auch zum Beispiel gar nicht klar. Also das waren für mich komplett unterschiedliche Systeme, bis wir hier angefangen haben zu recherchieren. Aber ja, dass die sich so nahe stehen, die beiden, das habe ich gar nicht gewusst.
Aber zurück zum 1200er. Der erschien, wie ich ja schon gesagt habe, im Oktober 92. Zunächst mal in Großbritannien und in den USA und dann auch wenig später im Rest Europas. Und der kostete zum Start etwa 400 Pfund in England beziehungsweise 600 Dollar in den USA. Und die Nachfrage, die war zunächst wohl auch recht hoch. Scheinbar wurden damals rund 200.000 Vorbestellungen gezählt. Obwohl bis Ende 92 nur etwa 100.000 AGA-Chipsätze produziert waren, also da waren sie gut hinterher. Mhm. Commodore konnte deswegen auch nicht alles ausliefern, was halt vorbestellt war, logischerweise. Und dadurch, ja, waren die Gewinne halt nicht so hoch, wie sie hätten sein sollen müssen.
Ja.
Denn wir wissen ja alle, was mit Commodore passiert ist. 1994 sind die bankrott gegangen. Bis dahin wurden in Deutschland etwa 95.500 A1200 verkauft.
Naja, immerhin.
Ja, gar nicht so schlecht, aber im Vergleich zum A500 oder auch dem C64 eher, ja, naja.
Ja, ein letzter Versuch so ein bisschen, ne?
Im Prinzip ja. Laut den Analysen von damals, da stiegen die Amiga-Verkäufe 1992 um etwa 17% verglichen mit 91, fielen dann aber ab 93 wieder um 20% ein. Und der A1200, der konnte im europäischen Markt kurzzeitig den Mac überholen, blieb aber hinter dem PC- bzw. X86-System zurück.
Ja.
Nach der Commodore-Insolvenz wissen wir ja auch alle, da belebte Escom das nochmal wieder, also die Marke. Ab 95 wurde der Rechner leicht modifiziert mit dem Amiga OS 3.1 verkauft. Oft als Bundle mit Software, allerdings auch weit hinter den Erwartungen. Nur etwa 20.000 bis 40.000 Einheiten wurden bis 96 noch verkauft.
Ja. By the way, Escom, wir kennen es alle. Ich hatte einen Computer von Escom, du glaube ich auch.
Ja.
Es gibt auf YouTube eine schöne kleine kurze Doku über Escom und die heißt Der Fehler, der Escom zerstörte, habe ich mir neulich angeguckt. Und in dem Zusammenhang auch noch, was wurde eigentlich aus Phobis? Weitere Doku, kann ich empfehlen. Hau ich mal in die Shownotes rein.
Ja, mach das mal.
War ganz witzig. Aber der 1200er.
Ja, und somit nimmt der 1200er die Rolle des letzten großen 16-Bit-Einsteigermodells ein. Ja, der Schwanengesang im Prinzip. Wir wissen, der 600er, der direkte Vorgänger, war schon ein Flop. Das Ding hier, das war keiner, aber halt auch nicht so gut verkauft, wie es hätte sein müssen. Wiederhole ich gerne nochmal. Und danach, da gab's nur noch das CD32. Habe ich ja schon gesagt, war im Prinzip ein 1200er, nur ohne Tastatur, dafür mit CD-ROM.
Genau, also irgendwie die Amiga-Konsole. Aber was ganz interessant ist, oder was heißt interessant, was einfach Fakt gewesen ist oder Fakt ist, der 1200er hatte trotz allem doch eine recht große Fangemeinde, weil es dort natürlich Anwendungen und Spiele gab, die genau für dieses Gerät konzipiert gewesen sind. Also typische Software waren zum Beispiel Schreibprogramme, Grafiktools. Es gab eine Deluxe Paint-Version in AGA und so weiter. Und auch in der Demoszene gab es natürlich passgenau auf das Gerät zugeschnittene Dinge, die dann entstanden sind. Also insofern hat sich die Szene, glaube ich, schon gefreut. Also zumindest die echten Amiga-Fanboys. Aber auch wir haben teilweise, habe ich ja gerade schon gesagt, so ein bisschen neidisch rübergeschaut. Denn es gab natürlich auch Spiele, die exklusiv für den Amiga 1200 entwickelt worden sind oder zumindest eine Version dafür rauskam. Zum Beispiel Lemmings ist da ein Beispiel, Cannon Fodder oder auch Zool. Das sind so drei Titel, die mir gerade einfallen, die ein bisschen bekannter sind.
Das Star Trek
Stimmt,
Adventure,
ja, ja.
Das war auch exklusiv für einen 1200er.
Hatten wir letztens in einer Amiga Games mal drüber gesprochen. Mhm. Stimmt, richtig. Das hätte ich auch immer ganz gern mal gespielt.
Ja, da habe ich damals tatsächlich sehr neidisch rüber geguckt auf den 1200er, ohne so richtig zu wissen, wieso, also was der 1200er eigentlich ist. Das war mir durch die Amiga Games nie so hundertprozentig klar damals, muss ich gestehen.
Ja, also ja, bis Mitte der 90er. Ich glaube, das Heft, was wir da vor uns hatten, das war ja auch von 93, bin ich mir gerade nicht sicher. Aber zumindest bis etwa in die Mitte der 90er hinein wurde das Ding noch einigermaßen hochgehalten. Es gab eine Community, es gab Nutzergruppen und so weiter, Magazine, Messen. Auch die Cebit hat sich mit dem 1200er beschäftigt, bis es dann wirklich in den Jahren danach auch mit dem Ding deutlich bergab ging.
Mhm. Ja, und dann war es ja auch vorbei mit Commodore. Da muss man ja leider sagen, es gab noch den 4000er, den haben wir schon erwähnt. Das war aber das High-End-Modell, das war ja ein Desktop-PC im Prinzip, also ein PC-Pendant. War natürlich viel, viel teurer, konnte aber als einziges anderes Computermodell auch AGA-Grafik.
Ja. Na, und ab dann gab es eigentlich keine neuen Amiga-Geräte. Trotzdem hat das Teil natürlich immer und immer weiter noch die Retro-Szene beflügelt und inspiriert. Es gab dann Dritthersteller, die haben so Nachrüstsätze hergestellt, CPU-Karten oder FPGA-basierte Boards, Platinen und so weiter, also eher was für Bastler. Und das, was dann im Prinzip erst für die Masse wieder neu rauskam, ne, das ist genau das, worüber wir eingangs gesprochen haben, war dann am Ende der DA 500, der ja dann auch erst 2022 rausgekommen ist. Da wurden unsere Gebete dann endlich erhört,
ja,
konvenient Amiga spielen zu können. Das kann man damit auf jeden Fall. Und das zeigt ja auch so ein bisschen, dass das Interesse am Amiga grundsätzlich, ob jetzt 500 oder 1200 oder was auch immer, das ist da. Ne? Die Szene lebt und die Leute haben einfach Bock auf Amiga.
Mhm, auf jeden Fall. Tobi, Bock. Hast du denn Bock? Ich meine, den A500 Mini haben wir jetzt schon länger und der lief jetzt in Vorbereitung auf diese Folge auch mal wieder bei mir. Aber hast du Bock auf the A1200?
Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, ehrlich gesagt. Ich habe den kleinen 500er hin und wieder im Gebrauch, also häufig wäre jetzt auch übertrieben, aber ich zock auch ohnehin nicht mehr so viel. Aber das Ding nutze ich schon und komme mit dem auch sehr, sehr gut zurecht. Was tatsächlich ein bisschen nervt, ist ne, die ganze Peripherie. Ja, man kann Tastatur mit Bluetooth und so anschließen, aber irgendwie nervt es doch immer. Dann funktioniert es doch nicht, man hat noch ein Gerät da irgendwie rumfliegen und ja, es ist doch ein bisschen fummelig. Insofern gefällt mir die eingebaute Tastatur in dem 1200er hier natürlich total gut. Mhm. Ich bin dennoch ein bisschen hin und her gerissen, habe ihn deswegen vielleicht auch nicht direkt vorbestellt.
Was?
Ja, ja. Also ich denke, ich werde noch einen kriegen, wenn ich mich ein bisschen später noch entscheiden werde. Aber ja, ich habe mich dann gefragt, wie ist das wohl, wenn man diesen 1200er jetzt plötzlich hat mit Tastatur? Der steht bei mir zum Beispiel unterm Fernseher im Wohnzimmer, in so einem Fernsehschränkchen, so einem Rack irgendwie. Mhm. Und man müsste dann ja schon unmittelbar davor sitzen, auf dem Fußboden vor dem Fernseher, um diese Tastatur auch nutzen zu können. Und dann ist es schon wieder fast so ein bisschen wie ja mit der kleinen Tastatur, die ich ja irgendwie auch da vor der Nase haben muss. Ach, ich weiß auch nicht. Also früher war das alles so schön nah beieinander, ne? Man hat am Schreibtisch gesessen, hatte seinen Monitor und auf dem Schreibtisch stand der Amiga und dann hatte man die Tastatur und die Maus. Mhm. Und dieses Setup hat man jetzt halt irgendwie gar nicht. Das ist kein 1200er Problem, ne? Also ich will mich da jetzt nicht rausreden. Das ist ein grundsätzliches Emulationsproblem oder Konsolenproblem.
Ja, das ist ein Problem von Platz heutzutage, würde ich sagen, ne? Also wenn ich überlege, ich habe hier leider ja auch keinen Platz. Wir haben hier zwar einen Schreibtisch im Wohnzimmer stehen, wir haben ja leider nur eine 2,5-Zimmer-Wohnung und in meiner Man Cave, also die ist klein und die ist voll, da passt keinen Schreibtisch rein. Ich weiß halt ehrlich gesagt auch noch nicht, wo ich das Ding hinstellen soll. Ich habe mir aber trotzdem mal vorbestellt, aber ich sehe dieses Problem genauso wie du auch, weil da auf meinem Sessel zu sitzen und das Ding irgendwie auf dem Schoß zu haben und dann da zu tippen, ist ja auch irgendwie Kacke.
Ja, irgendwie schon. Also, wenn man ehrlich ist, so viel tippen muss man ja eigentlich nicht. Aber es gibt ja doch einige Spiele, wo man eine Tastatur braucht. Und sei es nur, um mal eben eine F-Taste zu drücken, Space zu drücken, irgendwelche Zahlen oder sowas. Oder Namen, Code-Eingabe. Das sind ja eher kurze Interaktionen, die man da machen muss. Man tippt ja nicht wirklich viel. Aber ich würde eigentlich schon gerne auf dem Sofa sitzen. Und das ist, weiß ich nicht, 2,5 Meter entfernt vom Fernseher. Mhm. Und da geht's ja schon los. Ich habe ja nicht so ein langes Kabel oder das Kabel dieses Amiga 1200 wird ja wahrscheinlich nicht zu lang sein. Und ich werde mir das auch nicht auf den Schoß stellen. Also das ist so vom Handling, genau wie mit dem 500er jetzt ja auch schon, so ein bisschen kompliziert, weil man einfach dieses Setup zu Hause nicht mehr hat. Man hat sich ja anders eingerichtet heutzutage. Aber auf der anderen Seite, ja, ist natürlich cool, wenn schon eine Tastatur drin ist, die dann auch einfach funktioniert und ich dann nicht noch mit Bluetooth oder so rumhantieren muss. Insofern, ja, ist schon irgendwie cool, aber ja, das ist dann aber auch, glaube ich, schon der einzige ganz große Mehrwert, denn übers Spiel-Line-Up sprechen wir ja noch und unser lang erhofftes, ersehntes Diskettenlaufwerk ist ja auch nicht dabei. Insofern, ja, mal gucken, ich überlege noch.
Ja, ich wollte es gerade sagen, Tobi, das Diskettenlaufwerk, was ich mir ja in einer unserer 500er-Sendungen schon sehr gewünscht habe, was leider nicht dabei ist. Ich habe auch an Retro Games bei Twitter die Frage gestellt, was denn das wohl für eine Tastatur sein wird. Die haben mir leider nicht geantwortet.
Oh, wie schade.
Ist ein bisschen schade.
Aber vielleicht hören sie das hier.
Vielleicht hören sie das hier. Ich finde nämlich, also wenn die da eine mechanische Tastatur wenigstens reinpacken, dann hat das nochmal irgendwie ein Feeling, dann hat das einen Mehrwert. Wenn da aber so eine, ja, so eine Cherry-Billo-Tastatur drin ist, weißt du, die man so, wenn man nicht gerade im Computerbereich in einem Büro arbeitet, sondern so in so einem, ja, in so einem normalen Bürojob, dann hat man meistens diese Billo-Tastaturen. Und wenn da so eine Tastatur drin ist, dann ist das auch ein bisschen, weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Also ich mag diese mechanischen alten, ja, Retro-Dinger natürlich auch gerne. Die klackern so schön.
Ja.
Und haben so einen schönen Widerstand, so einen schönen Anschlag. Ich glaube, der Amiga damals, wenn ich mich daran erinnere, der hatte, also ich kenne mich überhaupt nicht mit Hardware aus, deswegen mögen mir die Hardware-Freaks unter unseren Hörern und Hörerinnen meine Unkenntnis verzeihen.
Deine Schlotterei, also, hätte ich jetzt fast gesagt.
Also die Tasten auf dem Amiga damals, die hatten auch kein Klackergeräusch und kein Widerstand, keinen mechanischen. Die gingen auch so ganz soft runter, aber die waren ja trotzdem, hatten ja trotzdem die Größe von diesen mechanischen Retro-Tastaturen, ne?
Ja, waren die nicht mechanisch damals? War das keine mechanische Tastatur?
Das weiß ich nicht. Ich will das jetzt nicht an den Begriff festnageln. Vielleicht war es auch eine mechanische Tastatur, aber sie hat nicht diesen Anschlag und dieses Geräusch gemacht wie eine Tastatur von 8-Bit-Do, die man sich heute so im Retro-Gewand kaufen kann. Mhm. Insofern, ja, bin ich auch mal gespannt, was das sein wird, wie sich das anfühlt. Aber zumindest sehen die Tasten ja originalgetreu groß aus und das lässt ja schon mal hoffen, dass es ein einigermaßen cooles Gefühl ist, darauf zu tippen.
Was mich dabei natürlich noch irgendwie interessiert, und das glaube ich fast nicht, wird es ein deutsches Layout geben?
Ja, gute Frage.
Wir hatten auf dem Amiga damals definitiv ein deutsches Layout. Wir hatten Ä, Ö, Ü und so und ein SZ. Wie ist das? Also nicht, dass man das oft braucht, aber...
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Es ist schon nervig, wenn man nicht sofort das findet, was man braucht. Gerade bei so Funktionstasten, wenn sich das unterscheidet von den gewohnten Tasten, finde ich auch ein bisschen nervig. Also ich kann es jetzt hier auch nur auf dem Bild sehen. Gerade da gibt es natürlich ein QWERTY-Layout. Keine Ahnung, ob es da noch eine deutsche Fassung geben wird oder vielleicht wenigstens ein Firmware-Update oder sowas, wo man das vielleicht entsprechend einstellen kann oder draufspielen kann.
Da wären wieder mechanische Tastaturen ganz geil. Ich habe ja tatsächlich eine 8-Bit-Do-Tastatur und das ist eine deutsche und die gab es lange nicht. Und da habe ich immer gedacht, weil du kannst nämlich bei 8-Bit-Do die Tastaturcaps nachbestellen, also dass die ein bisschen anders aussehen. Und da habe ich immer gedacht, okay, ihr müsst ja gar nicht eine komplette Querztastatur machen, verkauft doch einfach ein Tastaturpaket. Also für ein paar Euro mehr kaufst du dir die Ä, Ü, Ö und SZ und also halt die speziell deutschen oder keine Ahnung, wenn du in Spanien lebst, die speziell spanischen oder wenn du in Frankreich lebst, die speziell französischen, diese Caps, das sind nicht alle, die du brauchst und das sind demnach auch nur ein paar Euro, die das Ganze kosten würde, wenn es 10 Euro kostet oder so, keine Ahnung. Gerade bei diesen mechanischen Tastaturen kannst du ja sehr leicht, du kannst ja alles austauschen. Und das hätte ich persönlich ganz geil gefunden, haben sie jetzt nicht gemacht. Bei 8-Bit-Do gibt es die deutsche, gibt es die Querztastatur, aber das würde sich vielleicht hier dann als Alternative anbieten. Vielleicht macht es auch ein Dritthersteller.
Ja, also wenn man die austauschen kann, das muss ja dann auch so gefertigt sein, dass das möglich ist überhaupt, ne? Aber klar, das wäre natürlich ganz, ganz cool. Ich bin auch gespannt, ob die Caps-Lock-Taste leuchtet, wenn man sie drückt.
Aber wehe nicht.
Das wäre wirklich traurig.
Also wehe nicht.
Ja. Und Geräusche wären so schön, ne? Das Floppy schnarzen und schnarren im Leerlauf.
Ja, auch da denke ich wieder, wenn, okay, sie bauen kein Laufwerk ein. Schade, aber okay. Kann ich aber noch irgendwo verstehen. Aber baut doch einen kleinen Lautsprecher ein. Das wäre doch mega.
Ja, das wäre echt cool.
Baut einen kleinen Lautsprecher ein. Und während das, ja genau, während das Spiel lädt. Ich meine, der A500, der hat ja Power und Drive als diese länglichen Lichter, diese Dioden über dem Nummernblock, ne? Und da kannst du ja im Menü einstellen, dass das simuliert wird, das Laden.
Genau, ja.
Und dann blinkt ja diese grüne Drive-Diode, die blinkt dann. Und warum nicht auch mit einem kleinen Lautsprecher? Ich meine, das kostet doch nichts. Ernsthaft. Das muss ja nicht mal ein guter Lautsprecher sein.
Ja, finde ich auch. Wenn sehr, sehr schönes Easter Egg auf jeden Fall.
Oder?
Vielleicht ist es drin und sie haben es keinem gesagt und nicht angekündigt und es ist dann voll die Überraschung.
Ja, okay, das ist ja cool, das ist ja cool.
Ja, bestimmt ist es so.
Ja, bestimmt. So, was aber auf jeden Fall so ist, also beziehungsweise was wir auf jeden Fall wissen, ist, welche Spiele dabei sind. Die wurden nämlich bekannt gegeben mit der Verschiebung. Wollen wir uns die mal angucken, Tobi?
Das machen wir auf jeden Fall. Ich habe die heute zum ersten Mal gesehen, die Liste. Also so 2, 3 hatte man ja schon im Vorfeld erfahren. Jetzt gibt's die ganze Liste. 25 Stück sind es. Nur leider. Ich glaube, der 500 hat aber auch nicht mehr. Das sind auch 25, glaube ich.
Ja, der hatte auch 25, ist korrekt.
Ja, also als ich die Liste zum ersten Mal gelesen habe vorhin, ich war so ein kleines bisschen underwhelmed, könnte man sagen.
Ach ja, ja.
Ne? Also wir kennen das ja nun auch schon vom 500er, da waren wir auch ein bisschen enttäuscht, in Anführungszeichen, dass wir so ein paar Sachen vermisst haben und ja, dass nicht so die ganz großen Klassiker dabei waren, dafür viele Spiele, die wir nicht kannten. In der Praxis ist es dann auch wieder so ein bisschen egal, weil man kann sich über einen USB-Stick eh draufziehen, was man möchte. Nichtsdestotrotz, aber das mag jetzt auch wieder speziell an mir und auch an dir vielleicht liegen, waren dort einige Spiele dabei, die wir nicht kannten, von denen wir noch nie gehört haben.
Man kann aber zumindest, das möchte ich noch kurz einschieben, es gibt keine Doppelungen. Also alles, was auf dem A500 Mini gewesen ist, ist auf dem A500 Mini und auf dem A1200 sind komplett andere Spiele. Also ne, das direkt vorweg.
Ja, das stimmt. Und sind auch ein paar geile Games dabei.
Auf jeden Fall.
Muss ja nicht. Aber halt auch wirklich einige, die ich nicht kenne. Ich glaube, so gut die Hälfte kenne ich nicht. Nicht mal vom Namen. Und selbst gespielt, weil ich vielleicht 8 oder so oder irgendwie sowas.
Ich glaube, ich kam auf 10 von den 25. Also auch leider nicht mal die Hälfte. Wollen wir sie trotzdem mal durchgehen und ein paar Worte dazu verlieren?
Das machen wir. Möchtest du beginnen?
Ich fange mal an und fange auch gleich mit was Gutem an. Das ist nämlich Alien Breed Tower Assault. Und das ist der dritte Teil der Alien Breed Reihe. Und Alien Breed ist einfach cool. Das sind gute Spiele. Und wahrscheinlich ist es wie so oft. Der erste, ja, das ist schon gut. Der zweite ist dann Peak. Und beim dritten, da ist es mehr vom Gleichen. Das haben wir bei Lotus so. Das haben wir bei Turrican so. Bei Mario jetzt nicht. Bei Sonic haben wir es so. Also es gibt so ein paar Spielereien, wo der zweite Teil Peak ist. Und ich würde mal sagen, Alien Breed gehört dazu. Aber Tower Assault gibt es als AGA-Version, bin ich der Meinung. Oder?
Das glaube ich auch. Du kannst es aber gerne nochmal recherchieren, während ich meinen Senf dazu abgebe.
Ja.
Also Tower Assault ist sicherlich ein gutes Spiel. Ich bin da aber gar nicht so drin. Ich habe eher den ersten und den zweiten Teil gespielt. Dieser dritte ist dann so ein bisschen an mir vorbeigezogen. Vielleicht, weil er mehr vom Gleichen gewesen ist. Das kann sein. Oder weil er relativ spät erst rauskam. Ich habe mir es vorhin nochmal in einem Let's Play kurz angeguckt. Ich fand es auch gar nicht bedeutend hübscher als den ersten oder den zweiten. Also der ist ein bisschen blutiger und da liegen so Leichen rum und sowas. Also der unterscheidet sich schon so ein bisschen. Aber klar, Gameplay und alles andere ist identisch zu den ersten beiden Teilen. Und ohne es jetzt genau zu wissen, würde ich auch sagen, oder würde ich das auch unterschreiben, was du gesagt hast, dass das genau auch auf diese Reihe zutrifft.
Mhm. Ja, ich habe, während du geredet hast, mal geguckt. Es gibt eine AGA-Version und ich habe mir die Scores der ganzen Spiele bei Lemon Amiga mal angeguckt und auch bei Mopi Games. Und da kann man sagen, also mit dem ersten Spiel, also mit Alien Breed Tower Assault, haben wir auf jeden Fall schon mal ein gutes Spiel. Das hat bei Lemon Amiga eine 8,38 und hat bei Mobi Games bei den Kritikern 76 und bei den Usern 4 von 5. Also das ist schon mal ein guter Einstand, würde ich sagen. Also Tower Assault, Alien Breed, gut.
Ja, aber gut, dass du diese Zahlen parat hast. Ich habe die nämlich nicht, das heißt, dann kannst du die immer noch schön ergänzen. Mhm. Das finde ich sehr, sehr gut. Dann gehen wir weiter zum zweiten Titel. Das ist was für dich. Beneath a Steel Sky.
Ja.
Endlich mal ein Adventure, ein tolles Adventure. Du hast es ja letztens mit auf der Amiga 40 gehabt und dir die Box da unterschreiben lassen von dem Herren, dessen Namen ich vergessen habe. Aber auf jeden Fall ein ja sehr, sehr tolles und bisschen ungewöhnliches Adventure aus den späteren Tagen des Amigas, was sich hier sehr, sehr gut drauf macht. Ich weiß gar nicht, auf dem 500er hatten wir da auch schon Adventures. Doch, Simon war da drauf, glaube ich, ne?
Auf dem 500er war Simon, das ist korrekt.
Genau, also auch hier wieder ein Adventure. Und ja, ich mag das Spiel. Ist sehr Amiga. Keine AGA-exklusive Version. Gab es auch auf dem 500er. Habe ich ganz gerne gespielt. Und ja, freue ich mich, dass dabei ist.
Mhm, ja, ich freue mich da auch drüber. Also man kann jetzt natürlich auch wieder unken und sagen, ey, Revolution, die haben Beneath a Steel Sky damals sogar verschenkt. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ob bei GOG, da gibt's ja ein anderes Spiel, was wir auch auf der Liste haben, das wird bei GOG verschenkt. Bei Beneath a Steel Sky bin ich mir nicht sicher, aber wie gesagt, Revolution hat das definitiv mal verschenkt. Ach ja, aber trotzdem ist Beneath a Steel Sky ein gutes Spiel.
Ja.
Und es ist ja so eines dieser Amiga-Spiele. Ich habe das damals gespielt. Das hatte ja legendäre 15 Disketten. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es mit oder ohne die Speicherdiskette gewesen ist.
Vielleicht waren es also auch nur 14.
Vielleicht waren es nur 14, 15 inklusive der Speicherdiskette oder 15 exklusive. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich das gespielt habe. Und ich habe ja sehr gerne Adventures gespielt. Und ich habe es auch sehr weit gespielt. Wirklich sehr, sehr weit. Und dann hatte ich irgendeinen Error auf einer der Discs und dann konnte ich nicht weiterspielen.
Das war wirklich katastrophal, ne? Das ist ja öfter mal vorgekommen.
Also so extrem habe ich das noch nie bei irgendeinem Spiel gehabt. Ja, du hast irgendwann mal einen Fehler gehabt und so. Meistens hat ein Neustart geklappt und dann konntest du es weiterspielen. Aber hier war irgendwas beim Kopieren der Disketten schiefgelaufen. Wahrscheinlich schon bei meinem Vorgänger, also von dem ich es hatte, weil auch eine Neukopiererei der ganzen Disketten hat nichts gebracht. Oder irgendwas war an dem Spielstand im Arsch. Ich konnte es auf jeden Fall nie zu Ende spielen, zumindest nicht auf dem Amiga. Ich habe es ja Jahre später, du hast es eben gerade gesagt, ich habe die Big Box auf dem PC. Das ist die einzige Big Box, die ich wirklich in Ehren halte, weil das die einzige Big Box ist, die ich je gekauft habe, in der Disketten drin sind für einen PC. Ja, und da habe ich das damals auch durchgespielt.
Ja, sehr, sehr cool.
Tolles Spiel, Beneath a Steel Sky. Wer es nicht gespielt hat, der kann sich auf jeden Fall auf den A1200 freuen. Das ist wirklich ein tolles Adventure in absolut bester LucasArts, Lucasfilm Games Manier. Ganz, ganz tolles Spiel.
Aber nicht von LucasArts, beziehungsweise LucasFilms. Nicht, dass es jemand jetzt in den falschen Hals kriegt hier.
Nein, nein, ist nicht von LucasArts, ist von Virgin Interactive, beziehungsweise, was hatte ich gesagt, Revolution Software war der Entwickler.
Ja.
Die, die auch Baphomets Fluch zum Beispiel gemacht haben.
Kennen sich also aus mit Adventures.
Auf jeden Fall. Und auch das Internet ist sich da einig. Bei Lemon Amiga hat das Ding 8,49, hat bei den Mobi-Kritikern 88% und bei den Mobi-Usern, das wunderte mich ein bisschen, nur in Anführungsstrichen 3,7 von 5.
Ja, es spielt sich ja auch ein bisschen ungewöhnlich. Ne? Es ist ein bisschen anders als so die typischen Werben-Adventures, wenn man jetzt so von LucasArts kommt.
Ja, das stimmt. In der damaligen Zeit war das neu und frisch. Es gab halt keine klassischen Werben mehr, sondern so Icons, mit denen man Dinge getan hat. Das hat Lucas, ich weiß gar nicht mehr genau, wer da bei wem geklaut hat, wer damit angefangen hat. Aber Lucas hat das ja dann später auch gemacht und hat ab Vollgas, auf jeden Fall ab Vollgas, bei denen davor bin ich mir nicht ganz sicher. Doch, Sam & Max, da gab es das auch schon. Ah, da gab es auch keine Werben mehr. Also könnte sogar sein, dass Beneath a Steel Sky hier Vorreiter gewesen ist. Aber kommen wir doch zum nächsten Spiel, nämlich einem Titel, der erste Titel, den ich nicht kenne. Zumindest habe ich es nie gespielt. Aber namentlich ist das natürlich einfach riesig, nämlich Defender of the Crown.
Yes.
Tobi, du bist.
Ich muss mich da leider mit einreihen.
Echt?
Ich habe diesen Riesentitel auch nicht gespielt, beziehungsweise ich hatte das auf dem C64. Da war das in meiner großen Diskettensammlung mit dabei.
Das gab es für den C64?
Ja, ja, das gab es auch für den C64. Das gab es ja für alles, glaube ich, so ungefähr. Es wurde ja auf so ziemlich jedes System geportet.
Ja, stimmt, das gab es sogar fürs NES.
Ja, aber nichtsdestotrotz habe ich es nie gespielt. Vielleicht, weil ich es nicht gerafft habe so richtig. Also auch das war natürlich, naja, auf Umwegen zu mir gelangt. Mhm. Und ich hatte keine Anleitung und wahrscheinlich war es auf Englisch. Und ich war, keine Ahnung, 11 Jahre alt oder 12.
Mhm.
Und insofern, ja, habe ich das eher nicht so angerührt und kann dazu gar nicht so viel sagen. Aber mir ist natürlich bewusst, dass es ein Riesentitel ist und dass das Spiel sicherlich absolut zu Recht hier auf dem Gerät gelandet ist. Und vielleicht hole ich es ja mal nach bei der Gelegenheit, wenn es jetzt so zugänglich hier schon zu spielen ist.
Mhm. Und man muss ja auch nochmal sagen, das Ding ist älter als der 500er. Ne? Wir haben ja gerade gesagt, der 500er, also der Amiga 500, ist 87 erschienen. Das Ding ist von 1986. Also das war noch die Zeit des Amiga 1000.
Ja.
Das ist jetzt 40 Jahre alt, das Spiel. Das ist schon ganz schön krass.
Ja, das ist wirklich sehr crazy. Wie sah es da aus mit der Bewertung? Wahrscheinlich sehr hoch, oder?
Das ist, ja, durchaus gut. Also es ist bisher das schwächste Spiel.
Mhm.
Das hat bei Lemon Amiga eine 8,28, hat bei den Mobi-Kritikern 76% und bei den Usern eine 3,9.
Ah ja.
Und da habe ich mir ein paar Videos zu angeguckt. Also ich habe mir überhaupt zu Cinemaware ein paar Videos angeguckt. Warum? Ja, werden wir heute noch öfter hören. Und Defender of the Crown, das war so ein totales Showpiece für den Amiga damals. Also das war, sowas hat man vorher noch nie gesehen. Also ich finde, selbst wenn man sich das Spiel heute noch anguckt, wenn man dann hört, das ist von 1986, dann sind die Grafiken heute immer noch beeindruckend.
Ja, also zumindest diese Szenen zwischendrin. Ne? Vieles findet ja auf so einer Karte statt, glaube ich.
Mhm.
Die sieht einigermaßen gewöhnlich aus, aber du hast recht, diese ikonischen Szenen, die man so kennt mit den Rittern und so weiter, das sieht schon cool aus, ja.
Ja, oder auch diese, ich weiß nicht genau, diese Burgangriffsszene, wo diese Typen, es gibt ja dann so drei Angreifer und drei Wachen, die sich mit Schwertern duellieren. Das sieht halt total steif aus. Das sieht in Bewegung nicht schön aus. Aber es gibt auch eine Innenaufnahme davon. Und diese Ritter, beziehungsweise die Angreifer, die werfen Schatten an die Wände. Und das sieht einfach so krass aus.
Ja.
Also das ist qualitativ wirklich ein sehr schönes Spiel. Spielerisch, keine Ahnung. Kann ich nicht beurteilen.
Ja, werden wir rausfinden.
Würde ich auch sagen.
Ähnliches müssen wir wahrscheinlich auch zum nächsten Titel sagen. Das können wir mal ein bisschen schneller abhandeln. Da geht es nämlich um Defender of the Crown Teil 2. Das ist der Nachfolger, wie man sich vielleicht denken kann. Der kam 1993 raus und zwar ursprünglich fürs CD32. Und der ist jetzt hier auch auf dem A1200er gelandet. Ist ein Spiel, das nicht mehr von Cinemaware kommt. Die sind ja 91 schon bankrott gegangen, sondern von Sachs oder Sachs Enterprises. Kann ich noch weniger zu sagen als zum ersten Teil, weil ich weder ein CD32 hatte, noch mir das sonst irgendwie mal vor Augen gekommen ist.
Ja, geht mir tatsächlich genauso. Ich kann sogar noch hinzufügen, Ich bin mir nicht mal sicher, ob ich wirklich wusste, bevor ich für diese Folge mich ein bisschen mit dieser Liste beschäftigt habe, dass es ein Defender of the Crown 2 überhaupt gibt.
Ja, ich wusste es nicht, ehrlich gesagt.
Wir haben hier aber zumindest unser erstes AGA-exklusives Spiel. Du hast ja gerade schon gesagt, das ist fürs CD32 erschienen. Und das CD32, haben wir ja gelernt, war der A1200 ohne Tastatur. Also das erste Spiel, AGA, nur AGA. Nicht irgendwie für andere, also für die kleinen Amigas gab es das nicht.
Genau, und spätestens jetzt wird den geneigten Hörerinnen und Hörern ja auch aufgefallen sein, dass es sich bei dem Line-Up keineswegs um Amiga 1200 Exklusivtitel handelt, falls wir das nicht schon erwähnt haben, weiß ich gerade gar nicht mehr.
Ich bin ja auch nicht sicher, aber ja, ist es auf eine Weise leider nicht.
Aber sonst wären es auch vielleicht nur 10 Titel gewesen oder so.
Oder nicht so gute.
Ja.
Hätten sie Deluxe Paint 4 in der AGA-Version noch mit draufgepackt.
Oh ja, das wäre cool. Das wäre witzig gewesen.
Ja, oder? Also hätte ich wirklich ganz geil gefunden.
Auf jeden Fall. Naja, aber zumindest ein paar nette AGA-Versionen von, in Anführungszeichen, normalen Spielen sind dabei. Aber da kommen wir noch dazu.
Aber AGA haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Mhm. Wir haben noch gar nicht gesagt, wofür das steht. AGA hat natürlich auch eine Bedeutung und das werden wir auch gleich alle wieder vergessen, aber dann haben wir es einmal gehört. Advanced Graphics Architecture, AGA.
Genau, geilere Grafik.
Ja, 32-Bit, hallo.
So ist es.
Aber nochmal ganz kurz zu Defender of the Crown 2. Das ist vielleicht gar nicht so schlimm, dass wir es nicht kennen. Wir werden es sehen. Das hat nämlich bei Lemon Amiga nur eine 6,95, hat bei den Mobi-Kritikern 76%, also da zumindest genau das gleiche wie der Vorgänger, hat von den Mobi-Usern sogar 4 von 5 bekommen. Allerdings muss man dazu sagen, dass da deutlich weniger Kritiken und deutlich weniger User abgestimmt haben für diese Punkte, als es bei Teil 1 der Fall gewesen ist.
Okay, sonst hätte es wahrscheinlich voll durchgehauen.
Ja, oder halt auch gerade nicht.
Ja, wahrscheinlich. Na gut.
Und dann kommen wir zum 5. Spiel, It Came From The Desert. Schon wieder Cinemaware und schon wieder ein ganz großer Amiga-Titel, den ich aber leider nicht kenne.
Nee, ich auch nicht. Da kann ich mich wieder einreihen, aber ich gebe dir auch wieder recht. Großer Titel, wir hatten das Ding schon ein paar Mal in der Amiga-Sprechstunde, in der Amiga Games vorgestellt. Und das war so ein Titel, der war irgendwie allgegenwärtig. Aber trotzdem, ich glaube, ich hatte das Spiel nicht mal. Es war noch nicht mal so, dass ich es irgendwie hatte, aber nie gespielt habe. Ich hatte es, glaube ich, einfach nicht. Ist ein relativ altes Spiel, ist ja schon 1989 erschienen, von Mirrorsoft übrigens. Erinnern wir uns dran, wenn wir an Tetris denken. Also wir haben über den Film gesprochen und da erfahren, dass auch dort Mirrorsoft als Publisher in Erscheinung getreten ist.
Genau, Publisher waren sie auch hier, Entwickler wieder Cinemaware.
Ja.
Ja, wie gesagt, ganz großer Titel, super wichtig für einen Amiga gewesen.
Jeder kennt wahrscheinlich die Bilder, also die Screenshots.
Das sieht ja eigentlich auch ganz geil aus. Das ist so eine Parodie auf 50er Jahre Horrorfilme. In dem Fall geht es um Riesenameisen.
Die natürlich durch einen radioaktiv verstrahlten Meteor entstanden sind.
Ja, natürlich, was auch sonst. Und das haben wir jetzt noch nicht gesagt bei Defender of the Crown 1 und 2 und jetzt auch bei It Came from the Desert. Cinemaware, die hatten so einen ganz speziellen Stil. Die haben nämlich, ja, der Name sagte schon, Cinemaware, also die haben Spiele gemacht, die sehr filmisch gedacht haben. Also die wollten diese beiden Medien, Film und Spiel, so ein bisschen zusammenbringen. Also viel narrative Geschichte, also viel Story, eher kleine Minispiele, wenn es ums Spielen ging. Man musste viel lesen, man musste viel aufpassen. Die Spiele waren oft slow-paced, wie ich das jetzt gesehen habe. Und ich finde aber, dass It Came From The Desert gar nicht so schlecht aussieht, muss ich sagen.
Nee, ich gucke mir das auch gerade so ein bisschen an. Also Screenshots, das sieht irgendwie ganz geil aus. Hat aber auch so einen eigenen Look irgendwie. So ein bisschen wie die Bitmap Brothers so ihren eigenen Look haben. Was Metallisches. Irgendwie haben die hier auch sowas. Ich kann es gar nicht so richtig beschreiben. Aber es sieht eigentlich cool aus, hast du recht.
Ich habe, als ich da jetzt ein bisschen recherchiert habe, habe ich das Intro davon im Internet gesehen. Und für die damalige Zeit, 1989, du hast es gesagt, das sieht so schön aus, wie dieser Meteor da in der Wüste abstürzt.
Ja, oder?
Oder runterkommt. Das sieht echt toll aus. Also das ist ein Spiel, was ich mir, auch weil es so einen Klassiker-Status hat, was ich mir auf jeden Fall mal angucken werde, wenn das Ding rauskommt. Also wenn der A1200 rauskommt.
Ja. Siehst du, dann lohnt sich das wenigstens. Und genau, wenn es da schon drauf ist, dann macht man das vielleicht noch mal eher, als wenn man sich das erst raussuchen muss und es dann doch wieder vergisst.
Genau. Und wenn man die Lemon Amiga Wertung sich anguckt, dann ist das bisher unser bestes Spiel. Das hat nämlich eine 8,61. Bei den Mobi-Kritikern hat das Ding 86% und bei den Mobi-Usern haben wir nochmal eine 4.
Okay.
Also das ist schon sehr hoch alles. Und man muss sagen, also bisher ist das ein gutes Line-Up. Defender of the Crown 2 ist bisher das einzige Spiel, was vorne keine 8 hat.
Ja.
Also bei Lemon Amiga zumindest.
Ja, ja. Na gut. Der zweite Teil, der ungeliebte zweite Teil. Apropos ungeliebter zweiter Teil.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja, es geht hier munter weiter. Also auf der 6, auf dem 6. Platz. Antheads, It Came from the Desert, Teil 2. Kann ich auch kurz machen. Nie gehört. Ich wusste nicht, dass das gibt und ich kenne es nicht.
Ja, geht mir tatsächlich absolut genauso wie das Cinemaware von 1990 ist das in dem Fall. Und ich würde sagen, wir haben jetzt nämlich ein paar Cinemaware-Titel vor uns. Wir sagen kurz, dass wir es nicht kennen. Vielleicht von wann es ist und lass uns das so ein bisschen einordnen vom Setting her. Wir haben jetzt mit Defender of the Crown hatten wir was so im alten England im Mittelalter gespielt hat. Das haben wir zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesagt. Mit It Came from the Desert haben wir jetzt so 50er Jahre Trash-Monster-Filme. Übrigens, It Came from the Desert 2 hat eine 8,07 bei Lemon Amiga, hat bei den Mobi-Critics 84% und bei den Mobi-Usern sogar eine 4,3. Das ist das beste Spiel bisher bei den Mobi-Usern.
Okay, wow. Krass. Hätte ich nicht gedacht.
Nee, ich auch nicht. Absolut nicht. Muss man sich vielleicht mal angucken.
Ja, aber erstmal den ersten.
Erstmal den ersten, damit man die Story auch versteht.
Mhm. Das ist wahrscheinlich sehr, sehr wichtig.
Ja, genau. Danach auf der 7, der 7. Spiel ist The King of Chicago.
Ah, das.
Da haben wir wieder Cinemaware. Das ist von 1987, also wieder ein älteres Spiel. Und es spielt im Chicago der 30er.
Ja.
Das spielt irgendwie, nachdem Al Capone verhaftet wurde. Der hinterlässt ein Machtvakuum und dieses möchte man gerne ausfüllen.
Genau, so Prohibition-Setting irgendwie.
Mhm.
Ich kenne das überhaupt nicht. Also ich habe davon noch nie gehört und ich habe mir gerade mal so ein paar Screenshots hier angeguckt. Das sagt mir wirklich gar nichts. Ich finde diese Ära, diese Epoche oder dieses Setting grundsätzlich ganz cool.
Mhm.
Und es gibt ja auch ordentlich was her, um es zu versoften oder zu verfilmen. Aber ne, King of Chicago kenne ich überhaupt nicht. Nie von gehört. Ist von Mindscape übrigens. Unter anderem gepublished auch.
Ich kenne es leider auch überhaupt nicht. Vielleicht wäre das so unser Amiga-Pendant oder mein Amiga-Pendant zu Mafia gewesen, was ich bei dir auf dem C64 immer spielen wollte.
Ja, das kann sein.
Du erinnerst dich?
Mhm.
Und zu King of Chicago habe ich mir ein Video angeguckt.
Mhm.
Und da kann man wohl schon relativ viel machen. Also je nachdem, welche Stadtteile von Chicago man da sich als erstes unter den Nagel reißt und wie man das Geld, was man einnimmt, verteilt auf seine Gangmitglieder und auf diverse Sachen. Also man muss auch mit Geld haushalten. Also das ist nicht nur storybasiert. Ja, aber viel, ich habe ja schon gesagt, Minispiele. Aber hier gibt es noch so ein bisschen so einen Wirtschaftsanteil drin.
Ah ja.
Hat bei Lemon Amiga eine 7,89, hat bei den Mobi-Kritikern, da sind wir jetzt das erste Mal im 60er-Bereich, nur 64, hat bei den Mobi-Usern eine 3,8 bekommen.
Okay, ja, passt für mich irgendwie in so eine Stay Forever-Obskuritäten-Klamotte rein, sowas wie dieses Quizformat, was sie mal hatten. Oder als wir auf der Live-Convention waren, da haben sie ja dieses Spiel besprochen, wo es um den Kennedy-Mord ging. Warst du denn noch da?
Nee, ich glaube, da war ich schon nicht mehr da.
Ah, okay. Das war auch so ein ganz obskures Spiel, was niemand kannte. Ist wahrscheinlich hier nicht so. Kennen wahrscheinlich total viele, nur ich nicht. Aber irgendwie erinnert es mich gerade an diese Art von Spielen. Weiter geht's.
Ja, wir bleiben bei Cinemaware. Das ist echt eine Cinemaware-Konsole, hätte ich beinahe gesagt.
Lords of the Rising Sun heißt das Spiel hier auf der 8. Und ja, man kann sich's vielleicht schon denken. Auch von diesem Spiel habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Ist ebenfalls von 89, also auch ein bisschen älter. Cinemaware hast du gerade schon gesagt. Und das ist angesiedelt im alten Japan und beschäftigt sich mit so Samurai-Setting und sowas. Geht so ein bisschen in die Richtung von Defender of the Crown, nur eben im alten Japan.
Ja, habe ich mir auch ein Video zu angeguckt. Kam da einigermaßen gut weg. kommt auch bei Lemon Amiga ziemlich gut weg, hat eine 8,37, hat bei den Mobi-Kritikern 80% und hat bei den Mobi-Usern, gut, da ist es tatsächlich bisher das schlechteste Spiel, eine 3,3 nur. Und das ist eines der Spiele, das kannte ich auch gar nicht, habe ich noch nie von gehört. Das habe ich mir im Vorfeld mal angeguckt und ich habe absolut gar nichts verstanden. Also ich habe gedacht, um Himmels Willen. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich mir die ganzen Punktzahlen aufgeschrieben habe. Weil ich habe dieses Spiel gestartet, habe ein bisschen gespielt oder habe versucht, ein bisschen zu spielen. Und ich habe gedacht, was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Schrottspiel? Aber in dem Video, das ich mir angeguckt habe, hat derjenige die TurboGrafx-16-Version gespielt. Also das ist für die CD-Erweiterung des TurboGrafx-16 erschienen tatsächlich. Und der hat gesagt, die Anleitung ist dein bester Freund.
Ja, siehst du, das glaube ich sofort.
Ja, und insofern war es mir jetzt halt nochmal wichtig, nicht einfach zu sagen, ey, ich habe reingespielt, ist kacke, sondern zu sagen, ich habe es einfach nur nicht gerafft. Die User und Lemon Amiga und überhaupt sagen, das ist schon nicht schlecht.
Ja, aber witzig, dass es so echt so Spiele gibt, von denen man noch nicht mal gehört hat. Ne? Also ich will mir gar nicht anmaßen, irgendwie alle Spiele zu kennen. Aber wenn es ein Spiel in dieses Line-Up schafft, dann hätte ich gedacht, dann sind das doch sicherlich so Titel, die extrem bekannt sind oder die man zumindest schon mal gehört hat. Mhm. Und das ist jetzt schon das zweite oder dritte, das ich nicht kannte oder von dem ich noch nicht mal wusste, dass das gibt. Und es wird auch noch so weitergehen. Das kann ich schon mal spoilern.
Das finde ich auch ein bisschen verrückt. Also man muss natürlich dazu sagen, dass es auf dem Amiga, oh, ich weiß nicht mehr genau, 3.000, 4.000 Spiele gab. Also das ist ja wirklich im Tausenderbereich. Wir reden ja nicht von ein paar hundert. Ich habe neulich in meiner Neo Geo Folge habe ich gesagt, dass das Neo Geo AES damals 112 Spiele hatte. Das ist ziemlich überschaubar. Also es ist immer noch viel, gerade wenn man die Preise sich anguckt. Aber auf dem Amiga, wir reden halt von Spielen im Tausenderbereich. Also nicht vom Preis her, sondern von der Anzahl an Spielen. Und da kann man nicht alles kennen. Das ist nicht möglich.
Nee, natürlich nicht.
Und wir haben ja auch schon mal die Kritik bekommen, was das kennt ihr nicht und das kennt ihr nicht. Was seid ihr denn für Amiga-Fans? Naja, wenn solche Spiele, du hast es vorhin schon mal gesagt, nicht in unserer Bubble aufgetaucht sind und bei Lords of the Rising Sun, das ist von 89, wir haben Anfang der 90er einen Amiga gekriegt und haben dann angefangen, uns Amiga-Magazine zu kaufen, dann hast du davon nicht mal in einem Amiga-Magazin gehört.
Richtig. Und ja, so war es eben bei diesem Spiel leider auch.
Ja, beim nächsten war das da genauso, ne? Lure of the Temptress ist das 9. Spiel. Das kenne ich nur, weil das ist das Spiel, das besagte, was bei GOG für lau runterzuladen ist. Ist ein Adventure, ist wieder von Revolution, also genau die gleiche Firma, die Beneath a Steel Sky gemacht hat. Hat bei Lemon Amiga eine 8,21, bei den Mobi Critics 84% und bei den Mobi Usern 3,9. Und obwohl ich das bei GOG in meiner Bibliothek habe, habe ich es nie gespielt. Tobi.
Geht mir wieder genauso. Ich habe es mir auch direkt bei GOG gezogen, weil wir umsonst Hauptsache haben.
Richtig.
Ich kenne das auch nur so von Screenshots und vom Namen. Ist ja so ein relativ klassisches Point-and-Click-Adventure. Mhm. Aber kann ich auch gar nicht so viel zu sagen. Vielleicht ganz cool. Also sieht zumindest ganz nett aus. Mhm. Aber ich kenne es nicht. Und es ist irgendwie so im mittelalterlichen Bereich angesiedelt, würde ich sagen, oder? Wenn ich mir die Screenshots so angucke. Man spielt hier irgendwie einen Bauern und muss hier scheinbar irgendwen befreien wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich ja. Damsel in Distress oder so. Naja.
Irgendwie sowas, ja.
Sieht aber nicht schlecht aus.
Nein, sieht nett aus, das stimmt.
So, Tobi, was ist auf der 10?
Ich mag es gar nicht sagen. Da haben wir Mercenary Escape from Tark.
And the Second City.
Okay, das steht hier in meiner Liste nicht mehr, aber du wirst wahrscheinlich recht haben. Ja, was soll ich sagen? Also, ich habe noch nie davon gehört.
Ja.
Keine Ahnung.
Das ist richtig krass. Also, das ist auch so eins von diesen Spielen. Wenn man das bei Lemon Amiga eingibt, dann findet man das teilweise nicht mal. Also.
Und dabei ist es eine Reihe,
ja,
ne?
Ja, genau, genau. Das ist, also, ich weiß nicht, was das für ein Spiel ist. Ich habe davon wirklich noch nie gehört.
Und es sieht ja auch einigermaßen speziell aus. Also, das ist ja kein gewöhnliches Spiel mit einer gewöhnlichen Grafik. Das hat ja so eine Vektorgrafik. die nur so aus Linien besteht, ähnlich wie diese alten Star Wars Games, die es da in der Arcade gab.
Ja, aber die waren ja noch mal älter, das ist von 1988. Also wenn ich mir Defender of the Crown von 86 angucke, also was will dieses Spiel von mir?
Naja, hier ist wahrscheinlich die Technologie oder die Technik dahinter das Beeindruckende für die damalige Zeit, nicht die gepixelte Grafik, nicht das Bild. Das war wohl schon einigermaßen beeindruckend, weil diese Vektoren oder diese Formen sich wahrscheinlich in Echtzeit berechnet haben und das hat es wiederum so beeindruckend gemacht. Ich will da jetzt auch gar nicht lang drüber rumschwafeln, ich kenne es einfach nicht und halt mich da zurück.
Nee, kenne ich auch nicht. Hat bei Lemon Amiga 7,45, hat bei den Moby Critics 86% und bei den Moby-Usern 3,5. Also auch das schneidet nicht schlecht ab. Vielleicht tue ich dem Unrecht, so wie ich ja auch Lords of the Rising Sun beim Spielen, beim Anspielen Unrecht getan habe, unter Umständen. Vielleicht ist es gar nicht schlecht.
Ja.
Naja. Kommen wir zu Spiel Nummer 11, Reshoot Proxima 3. Und das ist auch wieder so ein Ding, wenn man das bei Lemon Amiga sucht, dann muss man eingeben Reshoot 3 Proxima.
Ah ja.
Wenn man das unter Reshoot Proxima 3 sucht, dann findet Lemon Amiga das nicht. Und das ist unser zweites AGA-exklusives Spiel. Und das ist ein ziemlich neues Spiel sogar.
Genau, vom letzten Jahr. Und wir haben es schon gespielt.
Und wir haben es schon gespielt, was richtig geil ist, nämlich auf der Amiga 40.
Genau, das liegt nämlich daran, dass der Autor von Reshoot Proxima 3 unser lieber Richie Löwenstein ist, der da auch auf der Amiga 40 war. Und das hat er natürlich dabei gehabt im Release-Jahr und das konnte man da spielen, das haben wir da auch getan. Ist ein Shoot'em'up, ein sehr schwieriges Shoot'em'up, wie ich fand, aber ich tue mich grundsätzlich schwer mit dem Genre. Aber ein sehr schönes Spiel und finde ich cool, dass es hier drauf gelandet ist. So als echtes Retro-Game, ne, als Neo-Retro-Game könnte man auch sagen. Aber als neues Amiga-Spiel, sehr, sehr cool. Freut mich auch für Richie, dass es jetzt dadurch auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr Reichweite und ein bisschen mehr Gehör bekommt.
Ja, finde ich auch richtig cool, dass das damit drauf ist. Das zeigt auch, also das hätten sie gern auch noch ein bisschen mehr machen können, so die Retro-Community, den Aftermarket, den ein bisschen, ja, zu feiern ist jetzt übertrieben gesagt, aber den ein bisschen zu, ja, wertzuschätzen. Und das Spiel kommt ja auch durchaus gut weg. Das hat bei Lemon Amiga eine 8,47, hat bei den Mobi-Kritikern 94%, hallo, hat allerdings keinen Mobi-User-Score. Das Spiel hat noch niemand bewertet.
Na, vielleicht kommt das noch.
Ja, vielleicht, wenn das Ding auf dem A1200 landet. VA 1200.
Dann weiter in der Liste, das wäre dann die Nummer 12. Da haben wir wieder ein Cinemaware-Spiel, das ich zumindest vom Namen kenne, aber das ich auch nie gespielt habe. Rocket Ranger, auch ein altes Spiel von 1988, ist ein Spiel, das so im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. Und da geht es um einen Wissenschaftler, der ja in so einen, ich glaube, in so einen Raketenrucksack schlüpft und damit die bösen Deutschen bekämpfen möchte. Das ist aber auch schon alles, was ich über das Spiel weiß und mehr kann ich dazu auch nicht sagen.
Wer mal den Rocketeer geguckt hat. Das ist ein, ich glaube sogar Disney-Film, später 80er. Timothy Dalton spielt den Bösewicht. Der weiß schon ziemlich genau, was einen beim Rocket Ranger erwartet. Zumindest, wenn ich mir die Screenshots so ansehe, ist das sehr vom Rocketeer inspiriert.
Ja, ist auch wieder so eine Hommage, ne? Wie eben schon bei It Came From The Desert, so eine Hommage an diese Science-Fiction-Serie aus den 50ern. Das hat ja auch so, gut, sind jetzt hier die 40er, aber ne, so ganz grob diese Zeit auch wieder sehr cinematisch dargestellt. Vielleicht ganz nett, sieht okay aus, würde ich sagen. Haut mich jetzt nicht komplett vom Hocker, aber ja, vielleicht ist ganz nett.
Hat bei Lemon Amiga nur in Anführungsstrichen eine 7,84, hat bei den Mobi-Kritikern 83%, die Mobi-User geben aber immerhin 4,1.
Ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Liebhaberding ist, aber auch da frage ich mich so ein bisschen, also das ist jetzt ja schon das dritte oder vierte Spiel, von dem wir behaupten oder von dem wir sagen müssen, dass wir das noch nie gehört haben.
Na, du hast gesagt, dass du davon schon mal gehört hast, dass du es aber nie gespielt hast.
Ja, das ist richtig. Aber vielmehr auch nicht, ne? Aber es sind, und da sind wir uns, glaube ich, einig, es sind jetzt auch nicht die ganz, ganz großen Banger, die es so auf dem Amiga gab, ne? Also man hat hier so ein bisschen das Gefühl, also ich habe das zumindest, man musste hier schon echt zusammenkratzen, um überhaupt das Line-Up voll zu bekommen.
Ja, zumal man dazu sagen darf, wir sind jetzt gerade beim 12. Spiel und es ist schon das 7. Cinemaware-Spiel. Also das ist schon ein bisschen arg krass einseitig, finde ich.
Ja, also jetzt weiß man noch nicht, wieso die Hintergründe sind, ne, wie das so zustande gekommen ist. Mhm. Also es kommen ja noch ein paar Spiele, so ist ja nicht, aber es gibt wirklich große Namen an Spielen auf dem Amiga, die auf dem A500er nicht drauf waren und die, Spoiler, auch in diesem Lineup nicht vorkommen werden. Mhm. Ne, wie gesagt, es kommen noch ein paar und da kommen auch ein paar gute Spiele, aber ja, ich hätte mir, ne, das meinte ich vorhin mit Underwhelmed, hätte mir da ein klein bisschen mehr von versprochen.
Ja. Ja, sehe ich absolut genauso.
Na gut, aber wir gucken mal weiter.
Genau, auf der 13 haben wir Rough and Tumble. Und das ist endlich mal was anderes. Mhm. Das ist von 1994. Der Publisher war Renegade, Developer war Wonderkind oder Wunderkind. Und das ist ein Run and Gun, so ein richtig schön gepixeltes Run and Gun, so in der Tradition, ohne die Qualität zu erreichen. Von einem Metal Slug, würde ich jetzt mal sagen. Schöne große Sprites, schöne Gegner, ganz nette Hintergründe. Das Spiel habe ich auch in Vorbereitung gespielt. Das habe ich mir mal angeguckt, weil ich nur namentlich kannte. Und das sieht man hier auch bei den Bewertungen. Das hat bei Lemon Amiga 8,63, 82% bei den Kritikern bei Mobi und bei den Usern 4,3. Also das zweite Mal 4,3 die Höchstwertung bisher. Mhm. Also sehr gut bewertet insgesamt. Und darum wollte ich es mir mal angucken. Und das spielt sich auch ganz gut. Aber mir ist wieder was aufgefallen, was ich ja schon ganz oft beim Amiga gesagt habe. Ey, Steuerung, ne?
Slippery.
Alter Schwede, hast du es gespielt?
Nee, ich gucke mir gerade nebenbei so ein Let's Play an und da kann ich es schon erahnen, wie der Junge hier rumschwebt und rumwabert.
Ich verstehe es nicht. Habe ich einfach nur Pech mit Amiga-Spielen, wenn ich an Zool denke, wenn ich an Super Frog denke, wenn ich an Fire and Ice denke, die ganzen Plattformer und jetzt auch das hier. Das ist alles so ein slippery Haufen. Ich verstehe das nicht, wieso, also wieso es auf dem Amiga keine tighte Steuerung gibt, wie es die auf Konsolen gegeben hat. Selbst ein Sonic, was einfach super schnell ist, ist viel tighter und viel genauer. Selbst wenn der da durch die Level rennt, hat man irgendwie mehr Gefühl für eine Steuerung als bei diesen Amiga-Spielen. Und gerade bei dem hier, muss ich sagen, finde ich das richtig schade, weil das sieht toll aus. Und von der Slippery-Steuerung mal abgesehen, spielt sich das auch gut. Also das ist echt ein Spiel, bei dem ich mir vorstellen kann, dass ich das spiele. Also ernsthaft spiele, so dass ich denke, ja, da möchte ich mal so weit kommen, wie es geht.
Also da müssten wir tatsächlich mal jemanden befragen, der sich auskennt, der schon mal ein Spiel programmiert hat. Ich finde es auch komisch, wobei ich mir einbilde, dass es auch Spiele gab, wo das nicht der Fall war, wenn ich so an Terrakion denke zum Beispiel. Weiß ich aber auch jetzt gerade nicht mehr so ganz genau, weil ich es lange nicht gespielt habe. Aber ich kann das hier sonst unterschreiben, was du gesagt hast. Also es sieht richtig, richtig cool aus. Also ganz typisches Amiga, ja, Jump'n'Run, Run and Gun aus der etwas späteren Ära, ne, auch so in der Tradition von so Spielen wie Yojo oder Soccer Kid oder sowas, ne, so ein bisschen cute und man ist hier auf dem Peak der Pixel Art auf dem Amiga, das sieht schon alles sehr geil aus, die Verläufe und die Farben und so, ist ein wirklich schönes Spiel. Wahrscheinlich spielerisch auch hier mehr vom Gleichen, ne? Also ich habe gerade Wasserlevel gesehen, ich habe so technoide Level gesehen, also hat man alles schon mal gesehen, aber in der Ausführung wirklich, wirklich schick, also muss ich auch sagen.
Ja, doch, das ist
vorstellen, auch mal reinzugucken.
Das ist wirklich gut, guck dir das mal an. Also für ein Amiga Run and Gun von der Slippery-Steuerung mal abgesehen, habe ich jetzt schon sehr oft gesagt, ist das wirklich kein schlechtes Spiel. Mir hat das Spaß gemacht. Ich würde mir das nochmal angucken. Und was ich halt auch so putzig finde, ich weiß nicht, ob du das in dem Let's Play da sehen kannst, das ist ja nun so ein kleiner blonder Junge, der so eine, so eine geile Tolle hat. Also eine,
meinst die Haare, ja, ne?
Seine Haartolle. Ja. Und die Haare, die wackeln so geil. Wenn er springt, die fliegen halt mit. Und auch wenn er unter Wasser ist, dann stehen die so ein bisschen hoch. Also das ist schon schön gepixelt. Das sieht echt gut aus.
Auf jeden Fall sehr, sehr detailliert. Also alles, was hier zu sehen ist, ist sehr detailliert. Erinnert mich ein bisschen an Rick Dangerous so vom,
vom Stil. Rick Dangerous in ein bisschen besser. Und ich finde, Yo-Jo, damit hast du es ziemlich gut getroffen. Das ist schon... Ja, könnte von den Yo-Jo-Machern sein. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob es von den Yo-Jo-Machern ist.
Das weiß ich auch nicht so genau. Das werden uns bestimmt unsere schlauen Hörerinnen oder Hörer mitteilen.
Also wenn ich Lemon Amiga glauben darf, dann hat Wonderkind oder Wunderkind nur dieses Spiel gemacht.
Ja, das hätte ich mir glaube ich auch gemerkt. Ich glaube, Yo-Jo ist von irgendwas Größerem, Bekannterem. Nun gut, gehen wir auf die 14.
Ja.
Als wenn das hier so ein Ranking wäre. Also zum Spiel Nummer 14 in unserer Liste.
Genau.
Und das müsste ein Spiel sein, was dir gut gefallen könnte, denn SDI, in Klammern Strategic Defense Initiative, spricht man das so aus, ist im Prinzip nichts anderes als Global Defense.
Ja, ein Spiel, ist es das, dein, Tobi?
Dein Spiel vom Master System.
Ja, Tobi, ist es das wirklich oder ist es nicht vielleicht einfach nur SDI von CinemaWare? Und jetzt kommst du.
Ich weiß nicht, was du damit sagen möchtest.
Es gibt ein Spiel von CinemaWare, was SDI heißt. Nur SDI, ohne Strategic Defense Initiative. SDI, Strategic Defense Initiative, ist von Sega und basiert auf Global Defense. Aber wie gesagt, es gibt auch noch SDI, nur SDI, ohne irgendwas dahinter, von CinemaWare. Und da wir ja hier einen CinemaWare-Heimcomputer bekommen, glaube ich ehrlich gesagt, dass das einfach ein Fehler in der Liste war, die Retro Games veröffentlicht hat. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir SDI von CinemaWare bekommen. Und das ist wieder so ein, ja, so ein filmisches Spiel, wo man die Erde gegen außerirdische Invasoren verteidigen muss. Da habe ich auch reingespielt und bin nach 2 Minuten Game Over gewesen.
Ah, okay, jetzt habe ich auch langsam gecheckt, was du willst von mir. Okay, ich habe natürlich nur mir den Spieletitel in die Google-Suche kopiert oder beziehungsweise bei YouTube danach geschaut und dann bekommt man nämlich genau das, SDI, Strategic Defense Initiative. Und das ist ja die Vorlage oder was auch immer von Global Defense. Und da habe ich mich noch gefreut, weil das ja so ein tolles Spiel ist und weil du das so gerne magst. Aber klar, du kannst natürlich recht haben oder wirst recht haben. Es handelt sich hier mit Sicherheit um das CinemaWare-Spiel.
Ja,
schade.
Ja, finde ich auch schade. Also das Sega-Spiel, also ich glaube auch nicht, dass die hier random irgendwie ein Sega-Spiel drauf packen und warum gerade das.
Ja, stimmt schon.
Hätte ich aber geiler gefunden, weil es erstmal ein bisschen Abwechslung gewesen wäre. Auch wenn man sagen muss, dass der Mobi-Score von der Sega-Variante, also Global Defense-Variante, nur 4,22 ist. Also wirklich nicht gut.
Ja, das ist ja auch ein Liebhaberstück, ne?
Ja, im Gegensatz dazu muss man aber auch sagen, dass SDI von CinemaWare mit 6,05 auch nicht die allerbeste Wertung hat. Im Gegenteil, das ist bisher das schlechtest bewertete Spiel, was wir auf diesem Gerät haben. Egal, welches von den beiden das wird.
Ja, cool, dass noch ein unbekanntes und gar nicht mal so gutes Spiel auf dem Ding hier landet.
Aber ich find's ganz geil, dass du das Sega-Spiel rausgesucht hast und ich habe beide gefunden und dachte noch, hä, welches sollen das jetzt sein? Und ich wollte unbedingt erwähnen, dass es beide gibt, habe mich aber schon auf das CinemaWare-Spiel eingeschossen und dann kommst du mit dem Sega-Spiel um die Ecke. Fand ich jetzt irgendwie sehr schön, nicht abgesprochen, sehr geil.
Ja, ja. Ja, ich habe da gleich dran gedacht. Also, um das kurz aufzuklären, Markus hatte ja ein Master-System und Global Defense, also ne, die Vorlage zu diesem Spiel, von dem ich hier ausgegangen bin, war eines deiner wenigen Cartridges. Mhm. Und das haben wir gerne gespielt damals.
Genau, genau.
Und das war gar nicht mal so gut und deswegen ist es eher ein, für uns ein nostalgisches Liebhaberstück.
Naja, es ist so eine Variante von Missile Command irgendwie.
Ja.
Spielt sich mit Pad ein bisschen komisch, weil du ja gleichzeitig deinen Satelliten steuern musst und dein Fadenkreuz, was echt immer ein bisschen weird ist, aber irgendwann lernt man halt die Pattern auswendig, weil man hatte ja nichts, ne? Und dann hat man das immer wieder gespielt. Ey, und ich habe es auch irgendwann durchgespielt, ne? Würde ich heute nicht mehr schaffen, aber damals, ja.
Voll cool.
Tobi, das 15. Spiel, wollen wir das machen?
Genau.
Das ist eins für dich.
Ja, The Settlers 2, beziehungsweise Die Siedler 2, wieder ein Spiel exklusiv für den Amiga 1200, ebenfalls rausgekommen im letzten Jahr 2025 und ebenfalls vorgestellt auf der Amiga 40, auf der wir gewesen sind. Mhm. Also der Nachfolger von Die Siedler, den wir alle kennen, vom Amiga 500 unter anderem. Und der zweite Teil ist nie auf dem Amiga 500 erschienen, der ist direkt auf dem PC rausgekommen. Und wie gesagt, letztes Jahr ist dann dieser zweite Teil auch für den Amiga erschienen, für den 1200er. Und der ist jetzt hier tollerweise, wie ich finde, auch auf dieser Liste gelandet. Freut mich sehr. Also ich habe ja das Spiel gesehen oder beziehungsweise den Kasten in der Hand gehabt da auf der Messe, wo wir gewesen sind. Und hatte noch so überlegt, soll ich mir das kaufen? Und ja, ach nee, komm, kannst du eh nicht spielen, hast kein 1200er. Aber wäre auch irgendwie ganz nett, das mal zu zocken. Und ja, jetzt ist es hier mit dabei, finde ich sehr, sehr cool. Also ich bin großer Siedler-Fan, vor allem vom ersten Teil. Der zweite ist auch ein tolles Spiel und ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr.
Ja, ich bin auch gespannt auf das Ding. Vor allen Dingen auch, also wenn ich mir die Bewertungen angucke, bei Moby Games gibt es tatsächlich gar nichts zu der Amiga-Variante. Mhm. Bei Lemon Amiga kommt die Amiga-Variante gerade mal auf 5,5. Also das ist wirklich nicht gut. Jetzt damit das am schlechtesten bewertete Spiel auf diesem Gerät. Und Spoiler-Alarm, das wird es auch bleiben. Zumindest wenn man nach Lemon-Amiga-Verhältnisse geht. Ein User hatte da geschrieben, selbst auf einem 1200er voll aufgerüstet ist das Ding immer noch zu groß für den Amiga. Also der Amiga ist underpowered für das Ganze. Ich bin trotzdem sehr gespannt und ich sehe das genau wie du. Ich finde es cool, dass das da drauf ist, auch wenn ich ja nie der Riesensiedler-Fan gewesen bin, so wie du. Finde ich es trotzdem irgendwie cool, dass Fans sich hinsetzen und auch ganz offiziell, das ist ja nicht irgendwie so ein kleines Homebrew-Projekt, was man dann irgendwo ins Internet reinhaut, sondern es ist ja ganz offiziell mit Lizenz erschienen als Umsetzung für den Amiga 1200.
Genau, also offizielle, echte Ubisoft-Lizenz, entwickelt von Blue Byte übrigens, also dem originalen, damaligen Entwickler des ersten Teils und gepublished von Look Behind You. Look Behind You ist ein Verlag, wenn man so will, der unter anderem auch das Buch von Hans Ippisch verlegt hat, das ja auch im letzten Jahr rausgekommen ist, haben wir ja letztens mit ihm drüber gesprochen. Die haben ohnehin ein paar sehr charmante Sachen dabei, sich auf der Seite in ihrem Shop. Lohnt sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Look Behind You, finde ich sehr, sehr cool, was die da machen. Also hauptsächlich Bücher, auch dieses Geheimnisse von Monkey Island oder ein Buch über Joysticks und so weiter. Sehr viel Amiga-Kram, also sehr, sehr liebevoll gemacht, gefällt mir echt gut.
Ja, ich schaue auch gerade mal tatsächlich auf deren Seite und die Standardversion von Die Siedler 2 für ein Amiga kostet 50 Euro. Das ist doch ganz okay, wie ich finde. Die Collector's Edition kostet 100 und die digitale Variante kostet 30. Also in dem Preis des A1200 sind diese 30 Euro schon enthalten.
Zumindest mal ein Prestigetitel.
Ja.
Ob es gut ist, keine Ahnung, ne? Ob sich das gut spielt auf der Kiste.
Ja, sehe ich absolut genauso. So.
Dann kommen wir mal wieder auf den Boden der Tatsachen.
Ja, wieder zu Cinemaware. Wobei, ja, Sindbad and the Throne of the Falcon. Ich habe keine Ahnung. Sindbad, ja, es ist irgendwie Tausend und eine Nacht-Setting. Und es ist von Cinemaware. Und ja, mehr weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe von dem Spiel noch nie gehört. Tobi.
Ich auch nicht. Altes Spiel, 87 erschienen auf dem Amiga. Und irgendwie, ja, so langsam, ich will nicht sagen, es nervt, aber dieses Cinemaware-Ding, es ist halt so auffällig. Und da fragt man sich ja umso mehr, haben sie keinen anderen bekommen oder, also was war da los? Ich meine, wenn es mal so 2-3 Titel sind, okay, aber jetzt haben wir schon gefühlt mehr als die Hälfte von Cinemaware und das ist so, oh. Wie gesagt, es gab viele gute Spiele auf dem Amiga und viele gute Entwickler und Cinemaware war mit Sicherheit nicht der allerbeste von ihnen. Und dafür sind mir fast schon ein paar zu viele Titel von denen drauf.
Tobi, du hast gerade gesagt, die Hälfte oder über die Hälfte. Es sind über die Hälfte. Wir sind bei Spiel 16 und 9 davon sind bisher von CinemaWare. Wenn wir davon ausgehen, dass SDI nicht das Sega-Spiel, sondern das CinemaWare-Spiel ist.
Und Spoiler, es war nicht das letzte.
Ja, das ist leider sehr richtig.
Ja, dann komm, liefer du noch mal kurz die Zahlen und dann können wir weitergehen.
Ja, mache ich. Kein sehr gutes Spiel, zumindest wenn man den Zahlen glauben darf. 6,57 bei Lemon Amiga, 69% bei den Mobi-Kritikern, 3,5 bei den Mobi-Usern.
Naja, gut. Sieht auch nicht geil aus.
Nee, das stimmt. Das sieht wirklich kacke aus.
Das kann man vom nächsten aber nicht behaupten.
Das stimmt, da haben wir endlich mal wieder ein ARGA-exklusives Spiel.
Ja, Slam Tilt ist das, ein Flipper-Spiel im Stile von Pinball Fantasies und Pinball Dreams. Kein Wunder, ist ja auch von 21st Century Entertainment gepublished, ebenfalls wie die Vorgänger oder die Vorbilder, könnte man fast sagen. Und ja, eine klassische Pinball-Flipper-Simulation. Sieht sehr, sehr schick aus. Ich muss allerdings gestehen, dass ich auch hier bis vor kurzem nicht wusste, dass das Spiel existiert.
Das ist ein Spiel, das ich kenne, als der A500 Mini damals erschienen ist. Da habe ich ja so ein bisschen kuratiert geguckt, welche Spiele möchte ich da noch drauf haben. Und da ist mir das, glaube ich, das erste Mal untergekommen. Vorher habe ich auch nie davon gehört. Das ist ja aber auch 1996 erschienen. Das war ja die Zeit, wo wir schon, also ich war schon und Tobi, du bist 96 auf den PC gewechselt, richtig? Ich bin Ende 95 gewechselt.
Ja.
Und wenn wir beide schon auf dem PC gewesen sind, da haben wir natürlich nicht mehr unbedingt mitbekommen, was noch auf dem Amiga los war. Vor allen Dingen nicht auf den AGA-Geräten. Also ich habe mir dann ja keine Amiga-Games mehr gekauft zu dem Zeitpunkt. Insofern, ja, ist das halt komplett an mir vorbeigegangen. Aber ich habe es auf dem A500 Mini mal gespielt und das spielt sich genauso gut wie die anderen, also wie die Fantasies, wie die Dreams, wie die
Illusions,
ja, glaube ich. Danke, genau, richtig. Und wie die Illusions, das Ding ist, das sieht fast schon zu bunt aus. Es ist halt alles abgerundet, es sind so viele Farben, also es ist, aber es spielt sich trotzdem sehr, sehr gut. Es ist ein sehr schönes Spiel mit ein paar coolen Tischen. Also das ist auf jeden Fall eins, also das ist auf jeden Fall ein Spiel, bei dem ich mich sehr freue, dass das damit drauf ist.
Ja, ich gucke mir das gerade mal nebenbei an auf YouTube in einem Video. Ich gebe dir recht, es ist sehr viel los, es ist sehr bunt und ich würde auch fast sagen, also nach Pinball Dreams und Fantasies, viel besser ging es eigentlich nicht. Das sieht schön aus, also wirklich schön, aber ich kann mir vorstellen, ne, dass es im Spiel tatsächlich ein bisschen viel sein könnte, ein bisschen überladen wirken könnte, sodass man die Kugel kaum wiederfindet. Aber ja, gebe ich dir recht, ich finde es auch cool, dass drauf ist. So Flipper geht
ja. Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, die Dinger von 21st Century Entertainment, die waren ja immer gut. Das sind alles gute Spiele und genauso ist das ja auch ein gutes Spiel. Also da macht man nichts mit falsch. Das sagt ja auch die Lemon Amiga Community. Da hat es eine 8,83 gegeben. Also eine sehr hohe Wertung. Wir sind fast bei 9. Das Spiel hat 89% bei den Mobi-Kritikern und 4,2 bei den Mobi-Usern und ist, wie gesagt, unser viertes AGA-exklusives Spiel.
Ja, cool. Ich denke, der nächste Titel wird auch eine ganz gute Wertung haben, oder?
Ja, die nächsten drei Titel haben eine ziemlich gute Wertung. Da haben wir nämlich, ja, wir können eigentlich gleich alle drei nennen.
Ja.
Auf den Plätzen, die Spiele 18, 19 und 20 ist die originale Turrican-Trilogie. Turrican 1, Turrican 2, The Final Fight und Turrican 3, Payment Day.
Voll geil. Also endlich mal eine kleine CinemaWare-Pause. Und zwar auch eine Pause für einen richtig großen Titel. Also genau das, was man sich hier gewünscht hat. Das haben wir auf dem 500er schon vermisst. Denn ja, also ich glaube, mehr Amiga und klassischer geht's ja eigentlich gar nicht als die Turrican-Reihe. Und ja, hier ist es ein bisschen so, wie du vorhin gesagt hast, ne? Der erste Teil setzt irgendwie den Grundstein und ist einfach über jeden Zweifel erhaben. Der zweite ist dann Peak, geht mir zumindest so mit The Final Fight. Und Turrican 3 ist sicherlich ein gutes Spiel, aber wie du es vorhin gesagt hast, mehr vom Gleichen, more of the same. Was nicht bedeutet, dass es keinen Bock gemacht hat. Aber müsste ich mich entscheiden, würde ich mich wahrscheinlich für Teil 2 entscheiden.
Wobei in dem Fall von Terrakion soll es wohl so sein, also das wurde ja ursprünglich, also Teil 3 wurde ursprünglich fürs Mega Drive entwickelt und ist damit sehr viel mehr ein Konsolenspiel, als es ein Amiga-Spiel ist. Und das merkt man auch in der Amiga-Version. Das soll sehr viel linearer sein als die ersten beiden Teile. Was ich ganz persönlich gar nicht so schlimm finde, diese labyrinthartigen Level, gerade heutzutage. Ich weiß nicht. Ich finde es okay, wenn so ein Ballerspiel, wenn so ein Plattformer, wenn der ein bisschen linear daherkommt, finde ich total okay.
Habe ich auch überhaupt nichts gegen. Hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, diese Unterschiede. Ich habe auch Terrakion lange nicht gespielt. Ja, da werden wir sehen, ob das hier mit der Slippery-Steuerung ein Ende hat. Wie gesagt, in meiner Erinnerung ist das hier ein bisschen tighter, das Ganze, aber wer weiß, vielleicht irre ich mich da auch. Auf jeden Fall geil, dass die drauf
sind. Ja, total. Und das sind auch definitiv gute Spiele. Also wir gehen mal ganz kurz durch. Terrakion 1, Lemon Amiga 8,48, 88% bei den Mobi-Kritikern, 4,1 bei den Mobi-Usern, Terrakion 2, 8,87 und damit das beste Spiel bisher auf dieser Konsole, was Lemon Amiga zumindest angeht, hat bei den Mobi-Kritikern auch 88%, hat bei den Mobi-Usern nur in Anführungsstrichen 4.
Okay.
Terrakion 3 hat 8,15, hat 81% bei den Mobi-Kritikern, also in den beiden Werten schlechter als die ersten beiden Teile, aber witzigerweise bei den Mobi-Usern eine 4,3, der beste Wert der Trilogie.
Ich glaube, da ist einfach für jeden was dabei. Das ist auch wirklich nur mein Eindruck. Da mag es auch die Puristen geben, die sagen, nein, Teil 1 und nichts anderes.
Ja, klar.
Und viele mögen wahrscheinlich genau diesen linearen Ansatz, den du am dritten Teil magst. Aber unterm Strich alles gute Spiele. Ne? Mit natürlich legendärem Soundtrack, Chris Hülsberg.
Ja.
Unvergessen.
Ja, definitiv. Also da kann ich mich auch echt nicht entscheiden, ob ich den von Teil 2... Obwohl das Titelstück von Teil 1 ist auch grandios, aber das von Teil 3 ist halt auch absolut fantastisch. Also, das sind alles drei ganz, ganz tolle Soundtracks. Und was ich noch jetzt in der Recherche gesehen habe, es gibt wohl eine AGA-Version von Terrakion 2, die ist von 2022, also recht aktuell. Ich vermute, dass wir die nicht mit auf dem A1200 haben werden. Aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt, ne?
Lassen wir uns überraschen.
Yes. So, und dann haben wir nochmal, jetzt hatten wir eben ein Dreigestirn, jetzt haben wir ein Viergestirn.
Genau, Endspurt. Die Spiele 21, 22, 23 und 24 bilden eine Quadrologie. Und zwar ist es die TV-Sports-Reihe, wieder natürlich von Cinemaware, und zwar Baseball, Basketball, Boxing und Football. Und die kenne ich alle, ich habe die auch alle gehabt und unterschiedlich häufig gespielt. Also Basketball fand ich ganz cool, das habe ich häufig gespielt. Boxen habe ich ganz gute Erinnerungen dran. Football und Baseball weiß ich nicht mehr so genau. Eine ziemlich bekannte und etablierte und ich glaube auch erfolgreiche Reihe auf dem Amiga damals von Cinemaware.
Ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht. Du hattest die alle?
Ja.
Ach, witzig. Ja, weil ich hatte nämlich nur Basketball und Boxing. Das waren die beiden, die ich hatte und auch gespielt habe beim...
Ich weiß das deswegen, weil Football habe ich nicht verstanden. Also ich wusste nicht so genau, wie es funktioniert. Und Baseball, da war ich ein bisschen enttäuscht, weil das hier zwar ein bisschen cooler aussah, meine ich zumindest, aber RBI Baseball 2, was wir ja auch hatten, dieses von Domark war das, glaube ich, ein sehr altes Spiel, das war geiler, das war das bessere Baseballspiel, auch wenn es in meiner Erinnerung, wie gesagt, nicht so cool aussah.
Ja, bei TV Sports, da war ja, wir haben ja schon gesagt, Cinemaware, sehr filmische Darstellung oder filmische Inszenierung der Spiele. Und hier war das Ganze aufgezogen wie eine Fernsehübertragung einer Sportsendung, je nachdem, ne, Baseball, Basketball, Boxing oder Football. Und das war auch schon besonders. Also ich habe das Basketballspiel auch sehr gerne gespielt, muss ich sagen. Ich fand es immer ein bisschen weird. Ich habe auf dem Master System Great Basketball gehabt. Und da war das auch schon so, dass im Mittelteil im Prinzip nichts passiert ist. Da ist man nur durchgelaufen. Und das passiert ja hier auch. Aber bei Great Basketball auf dem Master System, da hat sich die Kamera nicht verändert. Also man ist in der Seitenansicht geblieben, ähnlich wie auch bei FIFA heutzutage zum Beispiel. Bei TV Sports Basketball ist man dann aber in so eine, ja, da ist die Kamera quasi auf dem Mittelpunkt gewesen und man hat den, man hat den Korb von vorne gesehen. Also der war in der Mitte hinten. Also das war irgendwie eine weirde Kameraperspektive. Ich habe das trotzdem sehr gerne gespielt. Und auch das Boxspiel habe ich gerne gespielt, weil das so ein bisschen was von einer, ja, irgendwie so einen Karrieremodus hatte auf eine Weise. Also man hat irgendwie seinen Boxer gemacht und hat mit dem mehrere Kämpfe bestritten.
Ja, das waren schon was so, naja, sagen wir mal, arcadige Sportspiele angeht auf dem Amiga, waren das schon die Games der Wahl. Da gab es, glaube ich, nicht viel Besseres, würde ich sagen, was so gewöhnliche normale Sportarten anging. Und ich fand Basketball cool damals und ich meine, man konnte hier auch diese ganzen Mannschaften editieren, wenn ich mich nicht irre.
Ja, das weiß ich gar nicht mehr, leider.
Oder zumindest gab es echte amerikanische Basketballmannschaften. Ob das jetzt NBA, nee, es waren keine NBA-Lizenzen, aber es gab halt Städtenamen mindestens. Daran kann ich mich, glaube ich, erinnern, dass es sowas wie Chicago, New York und sowas
gab.
Ja,
das auf jeden Fall. Ich habe hier gerade einen Screenshot, Los Angeles, San Francisco, Phoenix. Also es gab die Conferences, Western Conference, Division 1 und 2, Eastern Conference, Division 1 und 2 und diverse Städte. Das waren auch alles Städte, die Teams hatten. Ne? Hier sind gerade Charlotte, die Hornets damals und Cleveland, die Cavaliers, glaube ich, ne?
Ja, genau. Und das war ja so die ganz große NBA, American Sports und somit auch Basketballzeit hier in Deutschland. Und man kannte halt diese ganzen Städtenamen, mindestens von Jacken und Cappies. Und wenn man so ein bisschen Basketball interessiert war, dann war man schon froh, dass man hier ein Spiel hatte, wo es ja so halbwegs echte Mannschaftsnamen gab. Und das war schon ganz cool. Ich habe es auch letztens mal kurz mit meinen Kindern gespielt. Aus heutiger Sicht sieht es so ein bisschen, naja, also wie die Jungs da so mit geradem Rücken so lang dribbeln und ja, so ein bisschen Stock im Arsch mäßig.
Ja.
Aber das hat damals schon Spaß gemacht und war ein gutes Spiel und ich finde insgesamt ein ganz gutes Sportpaket hier auf dem 1200er.
Ja, ich finde, das sieht grafisch, also ich gucke mir halt gerade Screenshots bei Lemon Amiga an, das sieht grafisch gar nicht schlecht aus. Ich sehe jetzt auch gerade wieder, wo der Schiedsrichter am Mittelkreis den Ball halt hochwirft und dann springt man so hoch. Das sah damals echt krass aus, das waren voll die riesigen Sprites, das war man so nicht, also ich zumindest, war das so nicht gewohnt auf diese Art.
Ja, ach, sieht schon nett aus und man sieht hier auch wieder so diesen Stil, den ich vorhin meinte, ne? Diesen Cinemaware-Stil, ne? Den ich so schlecht beschreiben oder festmachen kann an irgendwas. Aber ich finde, der kommt ja auch ganz gut rüber. Ob das die Farbpalette ist oder die Verläufe oder der Glanz, keine Ahnung. Das sieht schon nett aus.
Ja, finde ich auch absolut. Ich habe Baseball und Football halt nie gespielt. Bei Football wäre ich bei dir. Ich gucke ja gerne Football, aber ich habe auch mal moderne Football-Spiele versucht zu spielen, obwohl ich seit Jahren Football gucke. Das selber zu spielen ist schon, ich weiß nicht. Und Baseball, ich bin ja Baseball-Fan, also von so Spielen, ne? Ich habe ja American Baseball auf dem Master-System sehr, sehr gerne gespielt und habe auch RBI Baseball gerne gespielt. Und ich wollte eigentlich in Vorbereitung heute auf den Podcast TV Sports Baseball nochmal anschmeißen, habe es aber zeitlich leider nicht mehr hinbekommen. Übrigens ist TV Sports Baseball in Amerika als Bo Jackson Baseball erschienen und hat mit Bo Jackson dann tatsächlich auch einen echten Baseballspieler gehabt. Also da gab es eine kleine Lizenz. Und TV Sports Boxing ist in Amerika als ABC Wide World of Sports Boxing erschienen.
Na, wieder was gelernt.
Dann gehe ich nochmal ganz kurz die Punkte durch.
Mach mal, aber mach mal doppelte Geschwindigkeit, sonst sitzen wir hier morgen.
TV Sports.
Bei vier Spielen.
TV Sports Baseball bei Lemon Amiga 7,41, 72%, Mobi Kritiker 4, die Mobi User, also gar nicht so schlecht. TV Sports Basketball ist das bestbewertete Spiel, hat 8,34 bei Lemon Amiga, 73% bei den Mobi Kritikern, 3,7 bei den Mobi Usern. Boxing hat 7,64, Lemon Amiga, Mobi Critics 68%, 3 nur bei den Mobi Usern und Football 8,14 bei Lemon Amiga, 86% bei den Mobi Kritikern und die Mobi User vergeben 3,6.
Huh.
Also gerade wenn ich mir die Lemon Amiga Wertungen angucke, die ja auch Userwertungen sind. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, viele Spiele sind im Achterbereich. Wir haben ein paar Siebener, Sechs, haben wir auch welche mit dem Siedler 2 Port, der halt aus Gründen kritisiert wurde, haben wir eine 5,5. Aber auch hier bei den TV-Sports Spielen 7, 8, 7, 8. Also das ist alles schon gut. Es ist halt nur sehr Cinemaware-lastig.
Und das ist in Wirklichkeit auch nicht schlimm, aber es nervt irgendwie ein bisschen. Und es ist so unverständlich.
Ja, du hast recht, es ist überhaupt nicht schlimm, weil man kann ja ohne Probleme seine eigenen Spiele per USB-Stick und Sideload auf dem Ding spielen. Aber was ist denn so schön daran? Es ist ja auch dieses Menü. Es ist ja, ich bin gespannt übrigens, was für eine Menümusik sie haben werden. Ob sie die gleiche wie beim A500er nehmen, was ich ein bisschen schade fände, auch wenn die sehr schön ist.
Ja.
Aber dieses Karussell, die Cover und so irgendwie, das gehört ja alles dazu. Und wenn du dir die eigenen Spiele dann anguckst, ja, dann ist das halt so eine schnöde Liste. Das ist an sich nicht schlimm, aber halt ja auch ein bisschen schade.
Nee, genau, es ist nicht schlimm, weil man sie selber bespielen kann. Und es ist auch nicht schlimm, weil viele Cinemaware-Titel auch voll okay sind. Aber wenn ich knapp 200 Euro ausgebe für dieses Gerät, dann erwarte ich ja hochwertige Spiele. Ja, vieles davon sind hochwertige Spiele, aber wie ich vorhin schon gesagt habe, ich glaube, dass einige dieser Titel auch in der breiten Masse nicht sonderlich populär gewesen sind. Ist so meine Behauptung zumindest. Und was ich einfach ja schade finde, aufgrund der fehlenden Abwechslung, ne, dass es hier fast auf ein Studio reduziert wurde, es schließt so vieles aus und das ist so schade. Es macht das sehr einseitig irgendwie und ja, bei so einem Preis, ich weiß nicht. Also dann hätte man es ja schon fast irgendwie Cinemaware Edition nennen können oder Powered By oder so. Das finde ich ein bisschen komisch. Also für einen Zufall ist es irgendwie zu viel und dafür ist es mir dann auch zu intransparent, dass es überhaupt nicht aufgeklärt wird und so einfach einem so hingeworfen wird. Hat so ein bisschen Fadenbeigeschmack. Mhm,
ja, finde ich auch.
Aber wir sind ja noch längst nicht durch.
Naja, was heißt noch längst Spiel? Nicht? Es kommt noch ein Spiel, Tobi.
Von wem ist denn der nochmal?
Es ist mal wieder Cinemaware.
Die 25,
ja. Ja, das 25. Spiel. Wings. Endlich mal ein Cinemaware-Spiel, was ich damals gespielt habe. Das ist ein wieder sehr filmisches Spiel. Ein Spiel, das im Ersten Weltkrieg spielt. Man fliegt einen Doppeldecker und muss gegnerische Flieger abballern.
Genau. Das war eigentlich ziemlich cool. Das hat schon Bock gemacht.
Ich fand es super schwierig. Ich habe das nie hinbekommen.
Das war auch schwierig, ja. Es gab verschiedene Modi, wenn ich mich recht erinnere. Es gab ja einmal den echten Flugmodus, in dem man ja wie in so einer Flugsimulation geflogen ist. Und es gab doch, meine ich, auch noch so ein bisschen arcadigeren Modus, wo man eher so knapp über dem Boden geflogen ist. Oder verwechsel ich das mit irgendwas?
Ich habe keine Ahnung, Tui. Ich habe das seit damals definitiv nicht mehr gespielt.
Egal. War übrigens zensiert natürlich von der Bundesprüfstelle. Am 29. Juni 91 wurde es indiziert.
Was?
Und erst 2004 nach einem Antrag dann von der Liste gestrichen.
Okay, aber also wir sind ja im Ersten Weltkrieg unterwegs. Es gibt also keine Hakenkreuze. Warum wurde das indiziert?
Naja, man hat da schon ordentlich rumgeballert. Und es könnte mit diesem Modus zu tun haben, den ich da gerade so hinfantasiert habe. Und wenn man ehrlich ist, war es ja dem Spiel Blue Max auch sehr, sehr ähnlich. Ne? Das ist ja auch so ein uraltes C64-Spiel, was indiziert worden ist.
Ja.
Und das war ja, also da war ja noch viel weniger zu sehen, aber es war auch tatsächlich ein Spiel, das im Ersten Weltkrieg spielte. Vielleicht ist es auch das Setting, vielleicht hat man das einfach, ne, so Krieg, echte kriegerische Handlungen nachspielen. Vielleicht war das nicht so en vogue damals. Ich weiß es nicht so genau. Übrigens wurde das Ganze inspiriert von einem Film, Wings hieß der auch, von 1927, ein Stummfilm. Das wusste ich auch nicht. Das habe ich auch jetzt hier erst während der Recherche mitbekommen. Aber passt ja wieder zu Cinemaware, ne, diese Filminspiration und auch wieder so ein ganz, so ein ganz eigenes Setting, ne, diese, ich wollte gerade sagen 20er, aber naja, die 10er Jahre oder wie man auch immer sie nennen will. Nettes Spiel auf jeden Fall.
Und apropos Dinge, die wir nicht wussten, wusstest du, also ich wusste es nicht, darum sage ich das, dass es eine Game Boy Advance Version von dem Spiel gegeben hat?
Nee.
Eine aufgebohrte, eine Enhanced Version gab es für den Game Boy Advance im Jahr 2002 ist die erschienen.
Ah, okay.
Ist total verrückt. Und es gibt sogar ein Remake, das 2014 erschienen ist, im Oktober 2014.
Hat also seine Kreise gezogen. Und es gab ein Super Nintendo-Spiel, Wings 2 heißt es. Das hat allerdings nur mit der Thematik her, mit unserem Wings hier zu tun. Und sonst
ansonsten nichts. Keinerlei Gemeinsamkeiten. Das habe ich auch gelesen. Ja, und du hast ja gerade Kreise gezogen gesagt. Die kann man ja auch mit dem Flieger ziehen, ne?
Das stimmt. Und hier schließt sich der Kreis.
Ja, ganz genau. Darauf wollte ich auch hinaus. Wir sind durch mit unseren 25 Spielen. Wir haben ja schon gesagt, viel Cinemaware. Tobi, wollen wir das mal trotzdem, also ich glaube, unsere Zuhörenden, die wissen schon grob, worauf das Ganze hinausläuft. Tobi, was sagst du zum Line-Up?
Eigentlich habe ich es ja schon mehr als einmal vorweggenommen. Ich finde es ein bisschen einseitig insgesamt. Das sind ein paar okaye Spiele dabei, also allen voran sowas wie Terrakion. Über die Siedler habe ich mich gefreut, die TV-Spots-Reihe finde ich super, auch sowas wie Wings und auch Richies Spiel Reshoot Proxima 3 ist da sicherlich gut aufgehoben. Ja, wir haben Rough and Tumble kennengelernt, das sah cool aus, aber so insgesamt hätte ich mir hier ja ein bisschen mehr Amiga, ein bisschen mehr Banger gewünscht. Also was ist denn mit Lemmings? Wo ist denn Lemmings zum Beispiel? Also so ein Überklassiker vom Amiga, den vermisse ich schon auf dem 500er, der ist jetzt hier wieder nicht dabei. Was ist mit Cannonfodder? Was ist mit sowas wie Moonstone zum Beispiel?
Ja.
Oder, ne? Also es gibt so viele tolle Amiga-Spiele, die hier hätten landen können. Ich weiß, wie gesagt, nicht, wie das mit Lizenzen aussieht, wie das so im Hintergrund funktioniert und wie da so das eine zum anderen kommt, aber jetzt rein aus Nutzer-, aus Käufersicht finde ich es ein bisschen einseitig und vielleicht ist das auch der Grund, warum ich nicht ganz so gehypt bin und da tatsächlich noch ein bisschen mit mir hadere, ob ich mir das Ding kaufe oder nicht.
Ja, ich kann das total verstehen und ich sehe das ganz ähnlich. Also wir kriegen hier ein A1200, also ein AGA-Gerät. Ja, der A500 Mini, der kann die ja auch alle spielen. Ich weiß nicht, wie ähnlich die Hardware sein wird, aber die wird ja wahrscheinlich sehr ähnlich sein.
Vermutlich, ja.
Wir haben hier insgesamt 4, wenn ich mich nicht verzählt habe, nur 4 AGA-exklusive Spiele. Wir haben ein oder zwei Spiele, zu denen es auch AGA-Versionen gibt. Also es gibt von Beneath a Steel Sky gibt's eine CD32-Version. Der einzige Unterschied zu der normalen ist allerdings, dass die Talkie ist. Die haben die CD ausgenutzt. Also grafisch hat sich da nichts verändert. Aber wenn man da auch mal auf Lemon Amiga guckt, es gibt doch ein paar AGA-Spiele. Es gibt doch welche, die man hätte nehmen können. Du hast Lemmings schon erwähnt. Es gibt zum Beispiel ein All New World of Lemmings. So, das ist jetzt nicht super gut bewertet. Aber es ist ein AGA-Spiel, man macht doch einfach sowas. Oder Banshee, das ist eines der besten Shoot'em-Ups, das es auf dem Amiga überhaupt gibt. Sieht richtig gut aus, richtig schönes Spiel. Einziger Punkt, wo ich immer wieder sage, wenn ich das spiele, das habe ich schon ein paar Mal gespielt, dass es keine Musik während des Spielens gibt. Das ist ja meine große Kritik, die ich immer wieder am Amiga übe, dass es in vielen Spielen entweder Sound oder Musik gibt. Hier gibt es nur Sound, was immer ein bisschen traurig klingt. Und es gibt so viele Spiele. Lionheart würde mir noch einfallen. Das ist jetzt kein AGA-Spiel, aber ist halt ein schönes Spiel, was beim letzten Mal nicht dabei war. Von Body Blows gibt es AGA-Versionen. So, auch keine super guten Spiele. Aber ey, es gibt ein paar Spiele. Nimm sowas wie Burn Time hier von Max Design oder von mir aus Zool oder Chaos Engine. Mach die da drauf und dann hat das Ding auch eine Berechtigung, ein A1200 Maxi, Mini, was auch immer, also ein A1200 zu sein. Aber so fühlt es sich irgendwie an, ja gut, wir machen jetzt halt eine große Variante. Eigentlich wollten wir ein A500 Maxi machen. Wir machen das Ganze aber im 1200er Gewand, weil der ein bisschen kleiner ist als der 500er. Aber
ja, es ist so unnachvollziehbar und wahrscheinlich, also das werden ja die Macher auch auf dem Schirm gehabt haben. Ich kann mir vorstellen, es ist alles nicht so einfach mit diesen Lizenzen. Ne? Wer weiß, wo die liegen.
Ja.
Also das ist, glaube ich, wirklich kompliziert teilweise. Und wenn man dann so jemanden hat wie Cinemaware, wo es sich vielleicht ein bisschen einfacher gestaltet, dann greift man natürlich da gerne zu, ne? Um einfach den Sack dann irgendwie voll zu machen, zum Leidwesen der Vielfalt. Und ich glaube, es war keine böse Absicht der Macher, aber trotzdem ist es irgendwie schade. Und was du gesagt hast über den 1200er, also für mich ist der Fakt, dass es ein 1200er ist, eigentlich gar kein Kaufgrund. Mhm. Also ist mir völlig egal. Ich finde es cool, dass es einer ist, weil er ne, vom Formfaktor ein bisschen anders ist als der große Amiga. Das finde ich schon ganz nett. Und ich finde halt die Tastatur super. Ne? Ja. Also das ist grundsätzlich cool, aber es hätte jetzt beim 500er genauso gut funktioniert. Insofern ja, ist es insgesamt so ein bisschen, ich will nicht sagen Mogelpackung, aber ja, man knirscht so ein bisschen mit den Zähnen irgendwie.
Ja, finde ich auch.
Naja, und guck mal, wir gucken uns auch viele Amiga-Zeitschriften an, die Games oder den Joker. Und da sind auch oft Spiele dabei, von denen ich noch nie gehört habe. Aber hier jetzt auf diesem 1200er sind einige Spiele in der Liste, die ich noch nicht mal in der Amiga Games oder dem Joker jemals gesehen habe, als Spiel, das ich nicht kannte. Und insofern glaube ich tatsächlich, dass viele Titel einfach nicht so irre bekannt gewesen sind. Zumindest nicht hier in Deutschland.
Nee, wahrscheinlich nicht. Also, ey, vielleicht tun wir dem ja auch Unrecht. Ne? Kann ja sein, dass ihr, liebe Zuhörende, jetzt sagt, Moment, ihr kennt, Sindbad oder Mercenary oder, keine Ahnung, Lords of the Rising Sun nicht. Ihr seid ja gar keine richtigen Amigerianer. Ja, hey, kann sein. Ne? Sind halt nicht in unserer Bubble gewesen. Kann man nur immer wieder wiederholen. Aber es ist halt so, es hat halt so ein Geschmäckle irgendwie.
Ja, total. Und dann ne, kostet das Ding 200 Euro. Muss man sich halt überlegen.
Ich habe es ja auch vorbestellt und ich werde die Bestellung auch nicht canceln. Ich möchte das schon gerne haben und sei es nur als Sammlerobjekt. Ich träume ja davon, irgendwann mal eine größere Man Cave zu haben, wo ich mir einen Schreibtisch reinstellen kann. Und dann möchte ich das schon gerne dahinstellen mit dem richtigen Monitor. Ne?
Ich werde es vielleicht auch noch mal irgendwann machen. Vielleicht sinkt der Preis ja auch noch mal ein bisschen. Aber ich glaube, die Gefahr, dass man das Ding gar nicht mehr bekommt, besteht erstmal nicht. Also den 500er kriegst du auf Amazon auch noch ganz regulär. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem ähnlich, wenn nicht sogar noch besser
ist. Ja, vermutlich.
Ja, das klingt insgesamt auf jeden Fall so, als hätten wir es so langsam. Ist doch länger geworden, als ich dachte. Aber gut, 25 Spiele muss man auch erstmal durchkriegen. Ja. Das heißt, uns bleibt gar nicht mehr so viel anderes übrig, als unseren lieben Zuhörerinnen und Hörern zu danken dafür, dass sie uns hier so lange zugehört haben. Vielleicht konnten wir ja ein paar Überraschungen und interessante Hintergrundinfos liefern in dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr uns das gerne wissen lassen in Form einer netten Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts. Ihr könnt uns auch einen netten Kommentar da lassen auf unserer Website www.ewiggestern.de oder ihr dürft in unsere DMs reinsliden und uns da netten Kommentar da lassen.
Mhm. Ja, ihr könnt uns bei Twitter oder Instagram erreichen. Und wenn es euch so richtig gefallen hat, dann dürft ihr auch gerne, Spotify hast du schon gesagt. Und wenn es euch so richtig gefallen hat, dann, und ich möchte jetzt gerne Sebo zitieren, dann bewerft uns doch bitte mit Geld. Wir machen immer noch miese mit diesem Podcast, immer noch. Helft uns dabei, dass das irgendwann nicht mehr der Fall ist. Und gebt uns ein bisschen Geld. Das könnt ihr machen über Ko-fi. Da könnt ihr uns einen Kaffee spendieren. Oder wenn ihr ein kleines Abo abschließen wollt und uns mit 3 Euro im Monat unterstützen wollt, dann geht ihr auf Steady.
Ist ja bald Weihnachten. Da könnt ihr euren Liebsten dann Gefallen tun. Bis dahin könnt ihr noch ein bisschen überlegen.
Ja, oder für euch auch schon mal. Also für euch testen und dann für eure Lieben, für alle. Mama, Papa, Oma, ja. Opa, Onkel, Tanten, Neffen, Nichten und so weiter.
Genau. Richtig. Ja, dann hören wir uns in 14 Tagen.
Ja, würde ich auch sagen. Und bis dahin, bleibt am Drücker.
Ganz genau. Bis dahin.
Ciao.
Ciao, ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Hi there, I'm Greg Wall from Wall Street Video. Firstly, congratulations on the purchase of your new Amiga 1200.
On the back of the A1200 from left to right, we have the mouse port. Here we plug in the two-button mouse, which is used to control events on the screen and to run programs on the hard drive. Next to this, we have the joystick port used for games. The next one is labeled disk drive. and is used to add an extra disk drive to the system to make copying disks and other tasks easier. The serial port allows you to add an optional piece of hardware called a modem to your computer, which allows your Amiga to communicate with other computers right around the world.